Herzlich willkommen bei Games und Max, dem neuen Podcast über Games und Max, wie der Name schon sagt. Ich bin Lars.
Und ich bin Falk.
Genau, neben mir ist Falk. Wir haben uns gedacht, es gibt eine ganze Menge Podcasts über Games, es gibt eine ganze Menge Podcasts über Mac, aber irgendwie gibt es noch nichts, wo beides drin vorkommt und wir lieben beides, Spiele wie auch Macs. Und haben uns gedacht, eigentlich brauchen wir nicht jeden Abend nur hier sitzen und uns zu zweit über ein Thema unterhalten, sondern wir teilen es einfach mal mit euch. Uns ist völlig egal, naja, egal nicht, aber eigentlich wissen wir jetzt noch nicht, ob uns jemand zuhört, ob das jemand mag, ob das jemand gefällt. Es ist eigentlich irgendwie urst-nerdig, was wir hier machen.
Und völlig willkürliche Gespräche.
Absolut.
Und Themen.
Aber wir hoffen trotzdem, dass es den einen oder anderen gibt, der uns zuhören will. Zwei Hörer haben wir jetzt schon, glaube ich. Freunde von uns, die einen coolen Blog machen im Netz. Und ja, mal gucken, vielleicht werden es noch ein paar mehr außer den beiden. Und vielleicht auch nicht nur die ganz nerdigen Gamer. Ihr wisst schon, die stinken, wie RTL vor einer Weile mal gesagt hat. Aber naja, will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Unser erstes Thema für heute ist GDC Europe und Gamescom. Wir beide sind nicht nur Spieler mit Leib und Seele, sondern wir machen den Kram auch. So täglich quasi.
Wir machen in Spiele.
Wir machen in Spiele, sagt man so. Also manche machen ja Import, Export und so und wir machen voll in Spiele. Und demzufolge fahren wir manchmal auch so Events, die damit zusammenhängen.
Du in dem Fall.
In dem Fall muss man jetzt sagen, leider nur ich. Ich hoffe, nächstes Jahr bist du da mit am Start. GDC Europe ist für die, die das jetzt eher nicht kennen, Gamescom hat ja jeder mal gehört, ist die Entwicklerkonferenz, die vor der Gamescom stattfindet, wo meistens schon die ganzen coolen Sachen gezeigt werden, die dann auf der Gamescom für den Pöbel, also ihr wisst schon, die Nerds und so, verfügbar sind. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ganz interessant waren dieses Jahr und die wir durchaus einfach mal ein bisschen diskutieren wollen. Ich glaube, Falk, du nimmst in dem Fall eher so die Fragerrolle ein, habe ich so den Eindruck.
Dumme Fragen und dumme Kommentare.
Ja, das macht er eigentlich immer. Also von daher,
ne? Mit ordentlich Meinung.
Mit viel Meinung. Ja, generell, also wir haben zu allem eine Meinung, glauben wir. Die muss nicht immer richtig sein.
Doch.
Wahrscheinlich haben wir meistens recht. Aber wir wollen sie einfach mit euch teilen. Und mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, der das auch irgendwie genauso sieht. Oder völlig anders, das ist nämlich auch cool. Wenn ihr das einfach alles anders seht, dann spammt auf unserer Website uns einfach mal so richtig voll. Werden wir uns aber eh nicht durchlesen. Sondern nur positive Kommentare, natürlich. Ja, was war so auf
der... Wir können auch zensieren.
Wir sollten
rigoros zensieren.
Ja. Sollten wir wahrscheinlich.
Games haben kommt dazu.
Ja, jetzt, wir müssen mal mit dem ersten Thema hier starten.
Richtig.
Ja, genau. Gamescom, GDC Europe. Was war so das, was wir gesehen haben? Fangen wir mal von hinten an. Gamescom war zwar später, aber da gab es ein paar ganz interessante Spiele zu sehen. Mein Highlight persönlich der Gamescom, Guild Wars 2, ist PC-only. Wie, warum auch immer.
Leider, weil schön aussehend. Also gut aussehend.
Ja, und deswegen eigentlich per se ein Mac-Spiel, ja? Wenn es gut aussieht.
Ja.
Aber dummerweise sehen die Jungs von ArenaNet und NCSoft das irgendwie anders. Ja, also es sieht aber verdammt gut aus. Ich habe es zocken können, eine Weile mit einem Kollegen. PvP lag, glaube ich, irgendwie 6 gegen 6 oder 8 gegen 8 oder sowas, was wir gemacht haben.
Ich spiele sonst keine MMOs.
Ja.
Also keine Abkürzung. Du musst es aussprechen.
Also ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Aber ich glaube, den auch so kennst du
wenigstens. Es geht eigentlich um PvP.
PvP, Player versus Player. Ja. Ist also, wenn sich quasi eine Menge Leute massiv auf die Fresse hauen. In dem Fall nicht ganz so massiv. Aber was ich eigentlich sagen will, es war sehr cool. Das Spiel war sehr unterhaltsam. Man muss nicht wie bei anderen Multiplayer-Titeln oder Massively Multiplayer-Titeln, die du nicht spielst, muss man nicht die ganze Zeit irgendwie nur ins Ziel nehmen und dann irgendeine Taste drücken und dann passiert irgendwas mit dem, irgendwas Fieses. Sondern man muss wirklich aktiv ein bisschen steuern, was man eigentlich machen will. Muss gucken, dass man den anderen auch vernünftig trifft und so. Aber alles so ähnlich wie bei Terra vom Prinzip her. Wobei Terra jetzt auch noch eine Weile von der Veröffentlichung weg ist. Also die wenigsten werden es, denke ich, intensiv gespielt haben. Von daher... Terra war da.
Okay.
Ja, Terra war auch da. Aber war ja auf der letzten Gamescom auch schon zu sehen, letztes Jahr. Von daher war das jetzt für mich dieses Jahr irgendwie nicht so ein Riesen-Highlight. Also das Spiel sieht schön aus, muss man einfach mal abwarten, wie sie es jetzt hinbekommen. Aber Guild Wars 2 war definitiv dieses Jahr so das mit Abstand hübscheste im MMO-Bereich. Und also macht Spaß, muss man wirklich sagen. Sieht sehr hübsch aus, Artstyle sehr, sehr cool. Mal gucken, was da letztendlich draus wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ordentlicher Knaller werden kann. Ob es WoW den Rang abläuft, weiß man nicht so genau.
Hast du ja schon.
Inwiefern?
Naja, das war immerhin erfolgreich, der erste Teil.
Ja, der erste Teil war, aber der war jetzt nicht stärker als WoW in dem Sinne. Also,
das stimmt.
Ja, also von daher schauen wir mal. Ja, ansonsten, was gab es noch? Also insgesamt kann man sagen, so die Online-Halle war auf der Gamescom mit Sicherheit die interessanteste, zumindest für uns jetzt. Ich meine, wir machen Online-Spiele, von daher passt das auch. War auch generell so die meiste Action, muss ich sagen. Hat mich auch jetzt nicht gewundert. Irgendwie ist letztes Jahr schon so gewesen und war dieses Jahr auch viel zu sehen.
Wir haben halt generell, darf ich das sagen, null Interesse an irgendeinem Call of Duty.
Ja.
Oder es Battlefield.
Es ist einfach langweilig.
Ja.
Ja, also wenn man so durch die Hallen gelaufen ist, Call of Duty Modern Warfare 3.
Wer hatte diesen Jet in der Halle?
Das war Battlefield, das war EA, die haben Battlefield für Battlefield 3 so einen Jet in die Halle geholt. Ja, ich meine, eine Menge Marketing, mag ein paar Leute geben, die das irgendwie lustig finden, die diese Spiele mögen. Also, naja, wer es mag halt. Also für mich ist es irgendwie durch. Ich glaube, für uns beide ist irgendwie.
Ich hab die letzten 2 oder 3 oder 4 nicht mehr gespielt.
Ja, gibt's überhaupt so viele?
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe kein einziges gespielt. Also es war
ach so,
Battlefield Heroes habe ich mal ein bisschen gespielt.
Und stimmt, Battlefield. Nee, ich ging gerade von Call of Duty aus.
Ja,
Call
Modern of Duty Warfare gab's ja, war ganz
Modern
okay.
Warfare, dann Modern Warfare 2. Ich glaube, das ist das letzte, was ich gespielt habe. Dann kam ja mein Lieblingsthema, Zweiter Weltkrieg.
Oh, ja, das ist ganz furchtbar.
Den habe ich, das ist, glaube ich, der erste, den ich nicht gespielt habe.
Ich auch nicht.
Dann kam noch einer und dann, ich glaube, noch ein Teil. Also die habe ich alle nicht
gespielt. Ich habe einen Überblick verloren, wie viele von diesen Call of Duty.
Ich habe auch die Untertitel vergessen.
Aber deswegen, wir sind ja nicht dahin gekommen, weil Online-Halle war irgendwie deutlich spannender.
Also wir im Sinne von du.
Wir im Sinne von ich jetzt in dem Fall, weil du nicht da sein konntest.
Ja, Geld verdienen.
Richtig, einer muss ja. Was war noch zu sehen? Ja, Star Trek Infinite Space, eher kleinerer Titel, Browser, war aber ganz interessant zu sehen, weil ist auf Unity gemacht, kennen wahrscheinlich mittlerweile die meisten von irgendwelchen Trailern, läuft dementsprechend halt direkt im Browser. Es war leider nicht so viel zu sehen, also es ist ein lizenzierter Star Trek Titel, ist jetzt nicht gedacht, dass er konkurriert mit Star Trek Online, wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schwieriger werden, weil Star Trek Online Free-to-Play.
Ich wollte es gerade anwerfen.
Genau, und Star Trek Infinite Space von Gameforge gepublished und von Keen Games wird das Ding entwickelt. Die sind mit Sicherheit nicht schlecht. Das Spiel hat Spaß gemacht. Was ich mir angucken konnte, war so eine Mission, wo man so eine Klingonenbasis kaputt machen musste und Top-Down, früher hat man gesagt, irgendwie Side-Scroller, na, so Top-Down-Scroller halt letztendlich. Steuerung war ganz eingängig soweit, aber viel kann man dazu nicht sagen. Ich denke, es war ursprünglich mal gedacht gewesen als ein Konkurrent zu dem Star Trek Online. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, es könnte ein bisschen Schwierigkeiten in dem Zusammenhang kriegen, eben weil es andere Free-to-Play wird. Müssen wir mal gucken. War auf jeden Fall ganz interessant, mal anzuzocken und sollten wir auf jeden Fall mal auf dem Radar behalten, weil es mal wieder einer der wenigen Unity-Versuche ist.
Client-Browser?
Ist Browser-basiert, habe ich ja gesagt gehabt. Und hat aber schon so ein bisschen den Anspruch, ein Client-Game zu sein, in dem Sinne. Also es muss jetzt nicht runterladen, man kommt schnell dran. Aber grafische Qualität ist doch ein bisschen höher als jetzt bei den meisten Browser-Games, die auf Flash basieren und da irgendwie versuchen, 3D reinzubauen. Ne? Was mich noch überrascht hat in der Online-Halle, war Vindictus, ist auch PC-only leider, aber war ein interessantes Gemetzel à la Diablo, aber irgendwie in 3D. Also für mich persönlich so ein bisschen eine asiatische Version von Darksiders, Drift Diablo und recht pompös.
Mit God of War.
Würde ich nicht sagen. Nee. Irgendwie ganz cool. Also ordentliche Gegner, Massen, coole Bossgegner so zwischendrin. Man konnte da so ein paar Fratzen da vermöbeln. Viel kann man jetzt noch nicht sagen, wie es dann quasi so insgesamt als Spiel ist. Aber wird von Nexon veröffentlicht und könnte ganz interessant sein. Also kann man sich auch mal durchaus angucken, free to play. Bin mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es rauskommt, aber ist nicht uninteressant gewesen.
Okay.
Ja, ansonsten von der Gamescom an sich, ich meine, mittlerweile gibt es auch 1000 Berichte schon irgendwie, Nachberichterstattung, jeder hat, glaube ich, die meisten Trailer gesehen gehabt, deswegen gibt es da viele Spiele gezeigt worden, aber das meiste ist jetzt irgendwie auch nichts mehr Neues, von daher würde ich da jetzt nicht irgendwie noch massenweise
drauf eingehen. Mit unserer Seite. Grandios, 2 Wochen nach der Gamescom starten wir mit unserem Podcast.
Ja.
Großartig.
Also,
aber wir haben ein anderes grandioses Thema später.
Genau.
Das heute angefangen hat. Effektiv gestern.
Ja, stimmt. Aber da warten wir noch einen Moment. Ja. Wir haben ansonsten noch von der GDC so ein paar Sachen, beziehungsweise noch so ein paar Dinge am Rand aufgeschnappt. Gears of War 3 ist auch so ein Thema. Präsident von Epic Games, die das Ding entwickeln, der war doch irgendwie etwas überrascht selbst, der gute Mike Capps, als er gehört hat, dass Gears of War 3 tatsächlich eine USK-Freigabe in Deutschland bekommen hat.
Ungeschnitten.
Hat irgendwie keiner erwartet. Also Gears of War 1 und 2 für die 360 war ja nur das Ding, was man nie in Deutschland offiziell kriegen konnte. Jeder Gamer, der es irgendwie auf der Konsole spielen wollte, hat es gehabt und sagt, das ist mehr oder weniger grandios. Aber Gears of War 3 jetzt völlig ungeschnitten, schon irgendwie eine ziemliche Überraschung, oder? Also,
Absolut. Vor allem interessant für Teil 1 und 2. Man könnte tatsächlich irgendwann eventuell mal die DLCs runterladen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt Teil 1 und 2 jetzt nochmal nachveröffentlichen. Also Mike Capps sagte irgendwie sowas auf der GDC, dass sie das wohl beantragen wollen, die irgendwie nochmal rauszubringen. Keine Ahnung, also werden wir mal sehen, wie es durchkommt. Mittlerweile gibt es ja generell so ein bisschen die Initiative, auch ältere Spiele hier runterzunehmen vom Index. Kürzlich hat man es bei Doom 1 und 2 gesehen. Mhm. Plötzlich irgendwie auch für mich völlig überraschend, aber mehr als zu Recht nicht mehr auf dem Index. Von daher mal also ganz klares Signal auch da mal, bitte nehmt einfach alle Titel runter, die auf dem Index stehen, die irgendwie aus den gefühlten 70ern sind oder so. Im Prinzip alles im letzten Jahrtausend.
Ich möchte echt gern wieder River Raid spielen.
Ja, gut, da bist du jetzt vielleicht alleine, aber so ein paar ältere Titel, die irgendwie heute jetzt echt keinen mehr schocken können mit der genialen grafischen Darstellung roher Gewalt, also sowas wie Doom. Kann man auch durchaus mal vom Index runternehmen. Von daher, das ist jetzt auch hier auch passiert und ich hoffe mal, dass das noch ein paar mehr Titel
betrifft. Ich weiß nicht, was noch Interessantes auf dem Index ist.
Ich weiß gar nicht, wie es aussieht.
Damals Doom 1 und 2 ist tatsächlich interessant.
Es gab damals noch die Hexen- und Heretic-Reihe. Oh ja, die gab es. Ich glaube, Heretic steht auch auf dem Index.
Zumindest Teil 1. Bei 2 bin ich sicher.
Ich weiß es bei denen jetzt auch nicht genau, aber das wäre mir schon irgendwie mal wieder interessant. Ja, wobei, okay, ob ich jetzt zocken würde, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, guck dir die Dinger mal heute an. Die sehen halt echt aus wie Pixelbrei.
Witzigerweise habe ich mir heute Gun angeschaut.
Das ist so dieses Western-Teil, oder?
Genau. Ja. Das von was wird das sein? 2005 oder 2006?
Ich wollte gerade sagen, so alt ist es noch gar nicht, oder?
Ja, das sieht stuhl aus.
Ja.
Es kommt gerade auf Game Trailers, kommen gerade die 100 wahnsinnigsten, grandiosesten.
Stimmt, Game Trailers hat momentan so eine Aktion. Letzte Woche war, glaube ich, 100 bis Platz 81 und diese Woche irgendwie 80 bis 61.
Die nächsten 20. Und irgendwo in den 40 ist irgendwo Gun drin. Und es war schlimm. Ich hatte das Spiel als wunderschönes Spiel in Erinnerung.
Ich habe es nie gespielt, keine Ahnung. Also.
Es ist ein großartiges Spiel, tatsächlich. Red Dead Redemption hat da sehr viele Anleihen benommen.
Naja, passt ja vom Setting auch irgendwie dahin.
Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es ist nicht mehr das Alte. Also es ist tatsächlich nicht schön, sich alte Spiele anzuschauen, die älter als, sagen wir, ja, was ist das, 5, 6 Jahre alt sind. Außer sie sind tatsächlich grafisch zeitlos, wie Half-Life 2.
Aber ja, das ist auch nicht auf dem Index. Half-Life 2 muss ich ja ehrlich gestehen. Nee, Half-Life 2 ist nicht auf dem Index. Muss ich ja ehrlich gestehen, muss ich auch endlich mal. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Also ich muss es unbedingt mal spielen, demnächst. Ich habe damals, war ich noch PC-Gamer, da hatte ich Half-Life 2 angefangen zu zocken und fand es auch soweit ganz gut. Aber soweit irgendwie, ganz gut. Ja, ich weiß, ist eine Schande.
Ja.
Ich habe mir deswegen jetzt die Orange Box von einer Kollegin sogar gekauft, die sie irgendwie schon 30 Mal durchgespielt hatte und wollte sie dann loswerden. Und ich werde es jetzt mal auf der Konsole tatsächlich nochmal zocken.
Ich bitte drum.
Und damit dieser Meilenstein der Spielekrieg nicht völlig an mir vorbeigegangen ist.
Grandios.
Ja, also von daher.
Besitzt es mehrfach.
Zum Thema Doom fällt mir gerade ein, ich habe damals mal, als es rauskam auf der 360 als Arcade-Game, hatte ich mir noch einen extra US-Account gemacht und habe mir das Teil runtergeladen, weil man es ja über den deutschen Marketplace auch nicht kriegen konnte. Es war auch irgendwie furchtbar umständlich, der Account ist längst gesperrt. Theoretisch habe ich das noch irgendwo auf meiner alten Xbox und habe es nie übertragen. Und es sieht vor allen Dingen auch einfach nicht gut aus. Also, du hast heute diese riesen Fernseher im Vergleich zu früher. Ich meine, was ist das Ding für eine Auflösung? VGA 320x200 oder sowas oder 320x240 und du guckst dir das an und es ist einfach nur noch Brei. Das ist wie Minecraft, nur ohne den interaktiven Anteil. Also,
wie Minecraft auf einer Wii.
Das ist, ja, so eine Art. Ja.
Das ist ein super Beispiel.
Ja, also, ja. Wobei, ja, eigentlich könnte man sogar auf der Wii mit den Controllern, das so die Steinchen und so. Ne?
Wird ja. Stimmt.
Ja, anderes Thema. Ja, eigentlich, wo waren wir gerade? Ah ja, genau, Gamescom, nee, GDC.
Index.
Richtig. Ist das aber eigentlich alles gesagt zu dem Thema Gears of War 3 und Index. Bin mal gespannt, Gears of War 3 wird, glaube ich, ein cooles Spiel.
Ja,
Also hoffe ich mal.
Koop.
Genau, 4-Player-Koop dieses Mal. Könnte ganz geil werden. Werden wir auf jeden Fall zusammen zocken. Mhm. Haben wir noch zwei andere, mit denen wir da irgendwie loslegen. Aber ich denke, da finden sich ein paar. Mhm. Und ansonsten, da fällt mir noch ein, was sie geil gemacht haben, ist, sie gibt jetzt den Horde-Mode, haben sie überarbeitet. Da kann man jetzt so Turrets platzieren und man hat hier zwischendrin immer so Boss-Gegner. Also das könnte ganz geil werden eigentlich, so mit ein paar mehr Leuten das Ganze zu zocken.
Weiß nicht, mal schauen. Also ich fand den ersten schon nicht so toll.
Ah, ich glaube, dass er dieses Mal besser wird. Also hab den Eindruck, das könnte ganz cool werden. Ja, aber ich glaube, das war es zu Gears of War, was wir da irgendwie zu sagen haben.
Ja, es kommt ja schon in ein paar Tagen.
Genau, nächste Woche, oder?
20. oder
so. Nächste, übernächste Woche müsste es kommen. 20.
September?
23. Kann sich ja jetzt bei der neuen Version jeder ein Bild davon machen, weil es ja in Deutschland frei
verfügbar ist. Ja, die Frage ist...
Ich kaufe die englische Version. Also.
Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist ja nicht so lange her, dass die Entscheidung... gefällt wurde, dass es in Deutschland erscheint. Also ich weiß nicht, ob es eine deutsche Sprachversion gibt, welche ich nicht besitzen möchte.
Soweit ich weiß, ist es eine deutsche Sprachversion sogar. Oh Gott. Bin aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es wieder eine deutsche Anleitung ist.
Ja, das auf jeden Fall. Sonst versteht es ja keiner. Kann ja gar keiner spielen. Also ich importiere es.
Ansonsten, was gab es auf der GDC noch? Eine Sache ist so ein bisschen mir in Erinnerung geblieben.
Dein Thema?
Ja, naja, ich weiß nicht. Eigentlich will ich mir das nicht so als mein Thema anhängen. Aber egal, wo man auf der GDC hingekommen ist, eins war immer Thema und das waren Social Games. Ich glaube, jeder hat so ein Ding gespielt. Ich will es jetzt auch nicht völlig abwerten. Für uns natürlich so als eher Gaming-Nerds, die irgendwie seit vielen Jahren mit Spielen zu tun haben, sind Social Games immer so ein heikles Thema. Also für mich geht es meist nicht darüber hinaus, dass es irgendwie ein Rumgeklicke ist, was mich dann echt schon
zwei Minuten langweiligt.
Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass ich wegen meines Berufs jetzt unbedingt die ganze Zeit die Dinge spielen muss. Man probiert es manchmal auch aus, weil man denkt, na, da muss ja was dran sein, wenn die Freundin die eigene irgendwie das mehrere Stunden am Tag spielen kann. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, also auch dort auf der Konferenz war das so, dass jeder gesagt hat, hey, Social ist die Zukunft. Ich weiß nicht, also irgendwie für mich nicht. Sogar Größen wie Richard Garriott haben sich hingestellt in seiner Keynote, ging auch anschließend über die Medien und so, und sagte, hey, ich mache jetzt in Social.
Ja, er hatte das Rollenspiel erfunden und dann...
Er hat das Rollenspiel erfunden.
Wahrscheinlich musste er das...
Er hat Massively Multiplayer erfunden.
Macht also ein neues Spiel?
Ultima hat er gemacht, dann hat er Ultima Online gemacht. Jetzt macht er irgend so ein... Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Namen vergessen von dem Titel, den er jetzt aktuell da gerade in der Entwicklung hat.
Käse nennen.
Nennen wir es Social Cheese oder so? Ich keine Ahnung. Also irgend so ein Titel, den echt keiner braucht, glaube ich.
Wir hängen uns weit aus dem Fenster.
Wir jedenfalls nicht. Er sagt aber, das ist nur der Anfang. Er hat damals ja mit Ultima die Rollenspiele, dann mit Ultima Online-Rollenspiele. Ja. Und jetzt rettet er zum dritten Mal die Industrie, die sonst quasi ohne ihn untergehen würde.
Durch Social, das ist schon seit Jahren.
Durch Social mit seiner Firma Portalarium, die er gegründet hat. Und mit der er Lord British New Britannia machen will. Also er hat da was erzählt davon, dass er jetzt quasi sich mal Gedanken gemacht hat, dass heutige Spiele eigentlich kaum noch gesellschaftskritische Themen aufgreifen. Und jetzt will er quasi mal so richtig Storytelling im Social-Bereich machen. Und da braucht er jetzt erstmal so den Titel, den er jetzt hat, um zu zeigen, hey, er kann Social und dann will er was richtig Cooles machen. Ob es klappt? Keine Ahnung.
Sozialkritische Spiele.
Ja,
es wird ein Seller, sage ich dir.
Er sagt ja, Ultima war schon immer sozialkritisch.
Ist ja kostenlos.
Nee, also das muss man ganz klar sagen, also kostenlose Spiele bin ich großer Fan von. Free to Play, absolut top, aber in dem Fall... Ich weiß nicht. Also schauen wir mal, was es wird.
Man müsste sich generell einen neuen Terminus aussuchen für wirtschaftlichen Erfolg, weil Seller funktioniert nicht mehr.
Und zum Thema Terminus, Social Games ist auch das Schlimmste überhaupt. Das ist eigentlich das, da komme ich erst jetzt drauf, das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt auf dieser ganzen Messe gewesen. Jeder redet von Social Games und meint diese aber, Spiele sind sowas von absolut antisozial, das glaubt man gar nicht.
Ach, da erinnere ich mich an unsere vor einer Woche stattfindende Sache. Wie hieß das Spiel auf Facebook? Man kam nur weiter, indem man Freunde einlädt.
Ah, Magic Land. Ja, der neueste Wurf von Wooga wurde ja auf der GDC enthüllt.
Es sieht
hübsch aus, keine Frage. Wooga macht da auch, glaube ich, einen guten Job. Die eigene Zielgruppe sind so 70% Mädels oder so anzusprechen. Und offensichtlich macht es denen auch Spaß. Wir sind halt jetzt nun nicht unbedingt Zielgruppe. Also ich fand vor allen Dingen, als ich es angespielt habe, interessant, dass sie ja gesagt haben, dass sie im November irgendwann eine iOS-App rausbringen wollen, mit dem man dann mobil ein paar Elemente machen kann. Was genau hat er noch nicht gesagt. Ja, genau, das finde ich halt auch ganz cool, diese Kombination zwischen Social und, oder eben, naja, nennen wir es mal nicht Social, zwischen einem Facebook-Spiel oder einem Spiel auf einem sozialen Netzwerk und eben diesen, diesen Zeug auf den iOS-Devices. Aber das Spiel selbst, ich meine, du hast eben schon gesagt, es war irgendwie, wir spielen eine Weile und dann kommt man halt an den Punkt, wo man wieder andere zuspammen muss, damit man irgendwie sein Rathaus oder was es war da vollkriegt mit Belegschaft und so. Ja. Und sorry, aber ich will das nicht.
Nee, ich glaube, du konntest es tatsächlich nicht weiterspielen.
Also ja, effektiv nicht weiterspielen. Doch, du hättest hingehen können und sagen können, okay, ich kaufe jetzt die Premium-Währung, die es gibt.
Das ist immer die Alternative, auch bei anderen Spielen. Aber ich glaube, das letzte Spiel von, wie heißen die mit dem Hund?
Zwinger meinst du?
Zwinger, genau. Ich glaube, du konntest weiterspielen. Du hattest immer irgendwas anderes zu tun.
Ja, also es gab
natürlich... Und bei dem Spiel, du hattest diese kleinen Wölkchen drumherum, du konntest halt nicht weitergehen und du hattest effektiv nichts zu tun. Außer du lädst x Freunde ein und ja...
Ja, du konntest halt mehr Häuser noch irgendwie drumherum bauen und so und Dinge tun. Aber so richtig viel zu tun hattest du tatsächlich nicht. Die Frage ist halt jetzt, wie lange brauchen Leute normal, um da hinzukommen? Also ich hatte das Gefühl, ich war nach drei Minuten, war ich irgendwie an dieser Stelle oder von mir aus nach 15 Minuten und dann war für mich die Luft raus. Also dann hat sich das erledigt.
Ja, und aber ich glaube, ich hatte in dem Fall auch wieder gerade eine neue E-Mail, von daher war ich sowieso abgelenkt.
Ja, also irgendwie ist es einfach nicht so dass der große Wurf aus meiner Sicht, aber dass die Spiele funktionieren, kann man ja nicht bestreiten. Hm, trotzdem habe ich erhebliche Zweifel, ob das wirklich so die Zukunft ist. Also momentan habe ich den Eindruck, dass
die Frage sich halt stark immer, welche Zukunft ist hier gemeint? Also ich schätze schon, dass die eine sehr große Zukunft haben, solche Spiele. Die Frage ist, für welche Zielgruppe?
Ja genau, das ist immer der Punkt. Und ich meine, es wurde auf der Messe wurde das so dargestellt, so als, ja, irgendwie ist das jetzt quasi die neue Ära. Ja, also viele haben...
Eine neue Ära,
ja. Ja, viele haben aber davon gesprochen, das ist jetzt im Prinzip das, was das klassische Gaming ersetzt. Und gerade Richard Garriott hat in seiner Keynote dann da gesagt, ja, wie wir schon gesagt haben, am Anfang Rollenspiele und dann irgendwie alles massively und online und so. Und jetzt quasi halt die Sache mit den Social Networks. Und irgendwie das sehe ich nicht so. Also ich sehe das schon, dass die einen Markt haben, aber so als
Ersatz. Hat er Plattform erwähnt?
Was meinst du mit Plattform jetzt?
Facebook?
Ja, also er sagt halt, Facebook ist momentan das, worauf das Ganze halt passiert, aber er hat jetzt nicht gesagt, dass es nicht auf Google Plus oder sonst irgendwo laufen könnte oder auf Hi5 oder wo momentan überall Social Games gestartet werden. Also er war da recht vage, was das angeht. Ich glaube, er will einfach ein cooles Spiel machen aus seiner Sicht.
Okay. Und, weil ich habe noch ein paar Passworte im Kopf für andere... weiß nicht, für noch 10 weitere Plattformen oder so.
Ja, es gibt ja ein paar.
Ja.
Ja, also das Thema Social, sind wir mal gespannt. Also,
wird uns in Zukunft öfter begegnen.
Ja, mit Sicherheit.
Definitiv.
Und gerne, also da für die Hörer, die uns hören wollen, interessiert uns auch eure Meinung. Also wie seht ihr das mit dem Social? So ein typischer Fall an Kommentargeflame. Weil es gibt eine ganze Menge Leute, die finden das irgendwie ziemlich cool und spielen es auch und sind trotzdem irgendwie die klassischen Gamer.
Wenn uns jemand zuhört, dann wird es eher nicht um Social Games gehen.
Na, ich weiß nicht. Also,
aber ich lasse mich überraschen.
Mal gucken, ja, werden wir ja sehen. Letztes Thema zum Thema Gamescom. Augmented Reality Games. Seit Jahren ein Thema, immer wieder mal taucht es irgendwo auf, meist so in wissenschaftlichen Magazinen, wo Leute ein bisschen hip sein wollen und sagen, hey, wir könnten irgendwie coole Technik verwenden.
Oder Kartenapplikationen.
Oder bei Kartenapplikationen, da gibt es mittlerweile schon ein bisschen was auf iOS oder auch auf Android. Oder
dieser wahnsinnige Übersetzer.
Ah, ja, der hier spanischen Text filmt und dann auf Englisch wiedergibt und umgekehrt. Ja, recht, recht coole Anwendung davon. Es gibt aber jetzt eine Spielefirma, die sich da auf die Fahne geschrieben hat, Augmented Reality Games zu entwickeln, also Location-Based Games. Im Prinzip für die nicht so familiär sind mit dem Begriff. Es geht im Prinzip darum, man ist irgendwo in der realen Welt und kriegt in der parallel dazu stattfindenden virtuellen Welt, basierend auf seinem Aufenthaltsort, kriegt man irgendwie Goodies, kann sich irgendwo einloggen. Foursquare ist so ein Dienst, das ist nicht wirklich ein Game, aber letztendlich ist es ein ähnliches Prinzip. Ich gehe irgendwo in ein Café, check da ein und krieg irgendwas dafür. Und die Firma heißt Flare Games. Die sind jetzt gegründet worden in Karlsruhe von Klaas Kersting, der ursprünglich Gründer von Gameforge war. Und die sind komplett eigenfinanziert, die Jungs, und haben gesagt, okay, wir haben jetzt einfach mal Bock, was richtig Cooles zu machen und diese Genre mal an den Start zu bringen. Und die haben jetzt ein Spiel vorgestellt, ein Prototyp auf der GDC, nennt sich Flatmates. Bist also so aller Little Computer People, bist in einer WG drin mit so ein bisschen verrückten Charakteren.
Schneemann auf Smartphones.
Ja, genau, auf dem iPad haben sie es gezeigt. Lief eigentlich auch relativ ordentlich, der Prototyp, also war ganz cool. Und die haben verschiedene Bedürfnisse, so ein bisschen aller Sims und so. Ja, ich habe auch erst gedacht, ich weiß nicht, Bedürfnisse. Ist ganz nett gemacht. Also, die wollen zum Beispiel Computerspiele zocken und dann können sie halt irgendwie Titel spielen, die man quasi in der richtigen Welt irgendwo, wo ein Spieleladen ist, Saturn oder Mediamarkt oder so, die man da kaufen kann, also virtuell kaufen kann. Und dann werden die nach Hause geliefert in dieses Apartment, dieses virtuelle. Und da können die das halt eben zocken.
Das wird gemacht. So vollgespammt mit Werbung, mit echter Werbung.
Ja, ich bin mal gespannt. Also so richtig viel über Werbung haben sie natürlich jetzt noch nicht gesagt. Ich habe auch den Eindruck, sie wollen es recht frei halten davon. Was mich eigentlich an der ganzen Geschichte mehr interessiert hat, war die Technik, die sie verwenden.
Hatte Mark Zuckerberg wahrscheinlich auch vor.
Ja, hat er wahrscheinlich auch vor und heute macht er irgendwie Milliarden damit. Was die machen, ist halt, die haben per Google Maps als Basis, haben die im Prinzip gesagt, okay, wir suchen uns raus, was da so Hotspots sind irgendwo, es sind Italiener oder es sind mehrere Italiener irgendwie in einem Viertel, wo man lecker Pizza essen kann. Und es wird dann quasi in der Spielwelt aggregiert, so ein Straßenzug zu einem italienischen Viertel. Und dann sieht man das in der Welt auch entsprechend. Und das heißt, wenn man dann quasi in real an der Stelle ist, kann man sich da halt irgendwie noch eine Pizza kaufen, eine virtuelle für seine Belegschaft da in der WG. An sich eine ganz witzige Idee. Die Frage ist halt wirklich, wie gut funktioniert es dann in der Realität, weil wenn dann immer irgendwas anderes da auftaucht, als man eigentlich erwartet, also steht vorm Kaffeeladen und im Spiel kann man nur Briefe verschicken oder so, wäre das ein bisschen komisch.
Und es kommt darauf an, wie mich das Spiel nervt.
Und ja, das kommt halt auch ein bisschen
also
darauf an.
Also wie oft?
Es hat einen hohen Nervfaktor, was so Push-Nachrichten und sowas angeht und muss man mal schauen. Technologisch finde ich es geil. Wie es dann letztendlich als Spiel wird, abwarten. Ich meine, es ist der erste Prototyp jetzt, den sie machen. Das, was sie von Köln mal so gezeigt haben als Beispiel, wie sie das virtualisiert haben, ist ziemlich cool. Und großes Ziel ist halt, die ganze Welt darzustellen. Egal, wo man ist, es soll immer Sinn machen, dort bestimmte Dinge zu tun. Und ist schon recht ambitioniert. Von daher mal schauen, was draus wird. Also aus meiner Sicht ganz interessant, aber wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis man da irgendwas Nennenswertes am Markt dann sieht. Ja, Gamescom.
Was waren deine Highlights von der GDC?
Das war, ja.
Irgendwelche interessanten Vorträge?
Es ging so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, was jetzt auch nicht so das Mega-Highlight war, die GDC Europe, im Vergleich zur amerikanischen GDC, war es dieses Jahr noch ein bisschen schwächer. Viele, die sich so ja, selbst dargestellt haben, gesagt haben, hey, wir machen irgendwas mega Cooles. Ich war von dem Online-Vortrag zum Beispiel ziemlich enttäuscht gewesen. Da war.
Das interessiert mich gerade.
Ja, eigentlich war der total cool, dachte ich so, vorneweg. Die zeigen mal irgendwie, was sie jetzt machen können. iPad, nicht nur Viewer, sondern auch übers iPad und den Controller dann Games zocken und so. Ja, aber war gar nichts. Sie haben das Gerät mal in den Himmel gehalten und haben erzählt, wie cool das wird, aber das war's. Und von daher war eher mäßig. Generell viele so oberflächliche Vorträge, wenig Einsichten. Da muss man die Social Games Firmen ein bisschen loben. Also die haben da echt gut Infos geteilt im Vergleich so zur klassischen Industrie, wie man sagen kann. Aber ansonsten muss ich sagen, wer jetzt nicht da war, hat nicht wahnsinnig viel verpasst.
Im Idealfall viel Geld gespart.
Ja, also günstig sind die Tickets dort nicht. Aber es gab schon das ein oder andere. Ich meine, man fährt meist auf die Messen einfach, um ein paar Leute zu treffen und sich ein bisschen abzustimmen, ein bisschen zu unterhalten mit anderen, wie es bei denen so läuft. Also war ganz okay, kann man schon sagen. Aber war jetzt kein Mega-Highlight. Ja, deswegen auch gibt es nicht so extrem viel zu erzählen dazu. Was aber ganz interessant ist, irgendwie so im Nachgang, so Gamescom und GDC und den ganzen Umbrüchen, die man momentan so ein bisschen merkt, ist das Thema, was du vorhin schon angesprochen hast. Diese Diskussion, die gerade entstanden ist, wann hat es los? Angefangen? Vorgestern oder so? Glaube ich, auf Spiegel
gestern,
Online? War es gestern auf Spiegel Online?
Also gestern, muss man sagen, war der 6.9.
Genau. Ein Post, also ein Post, Artikel. Sagt man nicht, ein Artikel, Kolumne. Also wirklich ein richtiger Artikel auf Spiegel Online von Christian Schmidt, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur von der GameStar und hat eine gewisse Meinung dazu.
Er rechnet mit allem ab.
Kann man so sagen. Also im Prinzip, ja, würde ich auch sagen. Also alles, was er früher mal gemacht hat, ist plötzlich irgendwie nichts mehr und seine Leserschaft ist irgendwie auch nicht mehr so die er für die Leute hilft, für die man was schreiben sollte, habe ich so den Eindruck.
Ja, ich fand es eigentlich großartig. Aber ich mag solche Meinungsäußerungen.
Ja, ich weiß nicht, er ist irgendwie so.
Er tritt einfach aufs Pult und sagt, wie ist es?
Ja, es ist halt nur nicht so.
Bedingt.
Ja, ich weiß nicht. Also heute kam mir dann direkt die Antwort, also es ging ja ratzfatz. Also wenn man so ein bisschen in der Branche, kriegt man das ein oder andere ja dann recht schnell mit. Und heute Mick Schnelle, ein Urgestein so des deutschen Spielejournalismus, sofort geantwortet auf gamersglobal.de und hat dann direkt mal den Beitrag von Spiegel Online von Christian Schmidt auseinandergenommen. Irgendwie...
Unrecht hat er nicht.
Nee, also ich muss sagen, er hat schon größtenteils recht mit dem, was er sagt.
Ich behaupte, beide haben recht. Der eine mehr, der andere weniger. Aber Christian Schmidt wurde missinterpretiert, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ich glaube, von allem, was man so...
Was ich in diesen Artikel rein interpretiere, ist Folgendes. Ich verstehe ihn so, dass er dieses Auseinanderziehen, Auseinanderzetteln eines Spiels in seine Grundbestandteile für überflüssig hält. Und das sehe ich genauso. Du guckst ja auch nicht ein Auto an, schraubst es auseinander und guckst, von welcher Firma der, nennt man Autoteil, die Zündkapsel, gibt's das?
Nee, aber Zündkerze gibt's.
Zündkerze ist. Oder?
Ja, das hat damit für mich aber nichts zu tun. Der Punkt ist, gut, der Punkt ist, er hat es immer gemacht, er hat sich nie darüber beschwert und jetzt plötzlich ist es irgendwie Mist und er fängt dann an mit so...
Ja, du weißt doch, wie das mit Änderungen ist.
Ja, sorry, aber er fängt dann an mit so Meta-Ebenen-Gedöns über irgendwelche Philosophen und sowas. Ja, aber sorry, aber das passt irgendwie nicht. Also, mal ganz im Ernst, die Zielgruppe, die diese Magazine haben, GameStar, PC Games und Magazine, die wirklich sich eher auf den Core-Spieler richten, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, das sind Magazine, da wollen die Leute auch wirklich Reviews haben, die mit einer Skala vorgehen, die ein Statement irgendwie abgeben in Form von Punkten für bestimmte Bereiche.
Ich nicht.
Ja, liest du die Magazine noch?
Nö.
Siehst du?
Ich hab vor...
Siehst du, du bist einfach nicht Zielgruppe.
Ja, aber ich dachte, ich wäre Core-Gamer.
Ja, aber du bist irgendwie anders.
Ach so. Ja.
Also ich lese die noch hin und wieder und ich muss auch sagen, ich mag das, wenn da irgendwie ein Statement ist, hey, das ist jetzt nur die Wertung.
Ich finde Fazits toll.
Die lese ich ja auch, aber irgendwie erst hinterher.
Nee, das ist alles relativ.
Ich weiß nicht, alles...
Du kennst ja, das GameStar-System.
Ja, das GameStar-System ist natürlich extrem.
10 Punkte, 10 Punkte addiert, geben 100. Als Maximum.
Ja,
ist doch totaler Käse.
Natürlich ist das Blödsinn. Man muss immer gucken, spielt bei der Spielidee überhaupt irgendwie eine gewisse Gruppe überhaupt eine Rolle, ein gewisses Kriterium oder so.
Da sag ich nichts gegen. Spiele können theoretisch aufgrund von fehlender Story, ja eigentlich nur 90 Punkte erhalten, maximal.
Naja, dann werden halt die entsprechenden Kategorien ein bisschen angepasst, damit das wieder passt. Dann ist es halt da irgendwie, keine Ahnung, Endgame oder Spieltief oder sowas. Das Wertungssystem
aber ziemlich hinfällig.
Es ist halt ein bisschen hingebastelt, es gibt eine Menge Leute, die es mögen. Ich muss sagen, ich finde es auch, ich weiß nicht, also ich brauche das auch nicht. Ich mag aber eine Zahl, die da hinten steht, wo irgendwie sagt, hey, ja, 5 von 6 oder 9 von 10.
Nein, aber du kannst da zum Beispiel einen Text schreiben. Also.
Ja, da muss ich aber lesen. Ich will nicht erst den Text lesen.
Nein, du sollst ja nicht den ganzen Text lesen, aber es gibt ein Fazit und da stehen 5 Sätze. Und da heißt es, Spiel toll, weil... 3 Sätze, 4 Sätze.
Ist mir schon zu lang. Ich lese das gerne. Ich lese auch gerne den ganzen Artikel. Aber nur für Spiele, die es wirklich wert sind. Ich muss mir nicht irgendwie von einem 70er-Titel,
um ja, das mal ein Beispiel zu durchlesen. Guck mal, Powerplay, damals. Ja? Da gab es kleine Bildchen mit Grimassen der Redakteure. Plus besagtes Fazit.
Fazit.
Wäre da der Hammer. Du guckst auf sein Gesicht, guckt da fröhlich, lohnt sich das Fazit zu lesen.
Ja, das ist ja auch im Prinzip eine Art Wertung.
Ja,
eigentlich eine Art,
weniger eine Wertung. Absolut. Was ist denn bitte... 89 von 100. Was?
Naja, es ist was? Ziemlich cool.
89 Spaß.
Ja, man kann Spaß in dem Sinn nicht messen, aber ja, es macht halt die Spiele, es macht halt die Spiele irgendwo ein bisschen vergleichbarer.
Ja, aber das... Okay. Ein Rennspiel, Dirt 3 zum Beispiel, ja? 90 Spaß gegen Call of Duty, was ist das letzte? 7? 8? Keine Ahnung. Hat auch vielleicht 91 Spaß, würde mir überhaupt keinen Spaß machen. Das heißt, diese eigentliche Zahl ohne das geschriebene Fazit wäre für mich völlig irrelevant.
Es hat mit dem Fazit an sich nichts zu tun, es geht ja darum, was es für ein Genre ist. Also ich meine, wenn du keine Rennspiele magst, dann interessiert dich die Wertung da drin nicht. Aber ich meine, hey, die Wertung ist natürlich immer so, du kannst ja kein 90er Rennspiel mit einem 90er Shooter oder was vergleichen.
Naja, gut.
Also für mich ist es einfach so ein Filter, wenn ich irgendwie sehe, dass das Spiel hat irgendwie...
Ein Filter, der ohne andere Filter keinen Sinn macht.
Der macht Sinn. Der ist, wenn ich unter 80 irgendwo ein Spiel sehe, dann lese ich mir den Rest nicht durch.
Nee, mein Freund. So geht das nicht.
Für mich geht es so. Das ist, also es gibt ja auch Magazine, die machen es nicht. Ja, die Edge macht es nicht, die G hat es nicht gemacht. Und G, gibt es die noch?
Ich glaube schon.
Ja, digital auf dem iPad. Und in der Sonderausgabe irgendwie als Print. Aber also ich glaube für die Zielgruppe, und ich sage nicht, dass wir zwei
Zielgruppe für solche Zeitschriften ist klein, aber es liegt daran, dass sie einen hohen Preis haben. Und gibt es die jetzt Edge in Deutschland?
Nee, offiziell nicht. Die Edge, ich glaube, die Edge gab es mal in Deutschland sogar als deutsche Version, aber jetzt gibt es halt die UK-Version.
Ja, weil
sich Nerds wie wir das Zeug halt eben holen. Aber ich glaube, für die Jungs, die einfach hier normale Spieltests sehen wollen, die wollen genauso ein Wertungssystem. Ich meine, GameStar hat tausende Umfragen dazu gemacht. Was wollt ihr haben? Wie bauen wir das System auf? Und immer wieder kam raus von ihrer Leserschaft, hey, sie wollen sowas. Und es funktioniert.
Ja, aber wir arbeiten beide an Spielen.
Ja,
und wenn du eins lernst, ist, frag niemanden, was er haben möchte.
Offensichtlich können sie trotzdem einigermaßen gutes Magazin noch verkaufen.
Ja, das ist das
PC Games ist nicht unerfolgreich, beispielsweise auch, und macht durchaus ganz ordentliche, hat ein ganz ordentliches Wertungssystem. Und ja, also von daher, ich glaube, das funktioniert. Es ist einfach, es ist so ein Zielgruppenthema.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall ein Thema, was erregt.
Ja, ich bin mal gespannt. Petra Fröhlich, Chefredakteur der PC Games, hat sich auch dann gleich noch eingeschaltet, irgendwie jetzt in diese Diskussion. Genau, die hat auf Spiegel wieder reagiert. Ich meine, ist natürlich eine Mordsplattform und das ist das Interessante halt. Das passiert auf Spiegel. Also normal passiert es ja auf so Nerd-Seiten, wo wir irgendwie rumsurfen, die Allgemeinheit echt einen Feuchten interessieren. Und jetzt hier wirklich auf Spiegel online, was von vielen Leuten gelesen wird, gibt es halt diese Diskussion. Und von daher muss ich auch sagen, da tut Christian Schmidt natürlich nicht unbedingt der ganzen Branche oder den Gamern einen Gefallen, indem er da jetzt irgendwie sagt, ah, das sind alles irgendwie ist für Nerds, was da gemacht wird und man muss das mal ein bisschen mehr auf die breite Masse optimieren und so. Nee, also ich glaube, das ist einfach die falsche Plattform für so eine
Äußerung. Was er da anspricht, ist ja eigentlich richtig, aber tatsächlich, glaube ich, hat ein
Magazin... Es ist nicht richtig, was er da anspricht.
Ja, aber das, was er sagt, meine ich ja gerade, ist schwer, weil was er ja unter anderem scheinbar anspricht, ist, dass es kein Magazin für Casual-Spieler gibt.
Ja, die lesen ja auch kein Magazin.
Oder nicht. Genau, das ist ja das, was ich meine. Tatsächlich gibt es keinen wirtschaftlichen Grund, warum es ein solches Magazin geben sollte. Was ich aber persönlich schade fände, weil ich auch kein Autobild lese. Und ich...
Das Ding ist einfach, es gibt keinen Markt dafür. Also die Leute können Spiele heutzutage günstig ausprobieren. Die meisten Titel sind Free-to-Play, da kannst du einfach mal selber zocken. Da brauchst du halt eben keine Zeitschrift, die dir irgendwie lang sagt, okay, das und das ist das. Und dann gibt es manchmal auch einfach das Thema, manche Spiele sind so kurzweilig, aber auch nicht lang von der Lebensdauer, sagen wir mal, die man insgesamt spielt. Da braucht man länger so einen Test zu lesen, als jetzt irgendwie so ein Spiel direkt mal zu zocken.
Ja, und Free-to-Play-Spiele können sich mit dem nächsten großen Update komplett ändern.
Genau, das ist halt immer schwierig. Also ich glaube generell, dass es einfach nicht funktioniert. Diese ganze Idee, der Spielejournalismus muss sich irgendwie wandeln und mehr auf die breite Masse abdehnen, ich glaube, das funktioniert nicht.
Also ich bin da unentschlossen. Einerseits gebe ich eigentlich beiden irgendwo bis zu einem gewissen Punkt recht. Ich muss, glaube ich, die nächsten Tage mehr Meinungen sehen oder lesen. Ich kann beide Punkte verstehen, aber der eine hat wirtschaftlich... wenig Halt.
Ja. Reden wir einfach mal wieder über Spiele. Ich glaube,
ja,
irgendwie bei dem Thema werden wir sehen, wie das alles so zeigt. Ja, du hast dir vor einer Weile Deus Ex Human Revolution gekauft für die 360.
Wie ist ja, und damit ist es fast dann auch am Ende die Geschichte, ne? Also ich bin, glaube ich, noch im ersten Level.
Oh, du bist ja weit gekommen. Also ich hatte es ja bei dir mal kurz gesehen.
Sieht schick aus, gell?
Das Ding. Naja.
Nach den Ladezeiten.
Also bitte, die Ladezeiten, was ist denn das? Da gibt es so ein Vergleichsvideo, das müssen wir unbedingt mal linken hier in den Notes zum Podcast. Das ist unglaublich. Das Ding installiert man auf der 360 und braucht trotzdem irgendwie 30 Sekunden am Start und wenn man stirbt, irgendwie 25 oder so.
Ja.
Sorry, aber das geht auch besser.
Sollte man meinen,
ja. Ja, also generell auch... Ich muss sagen, das Alte war schon für mich schwierig, also nicht zugänglich.
Ich glaube, es ist ein gutes Spiel. Deus Ex 2 ist nicht so gut.
Weiß ich nicht, das habe ich nicht.
Aber Deus Ex 1 ist ein Klassiker.
Ja, man sagt ja viel, oftmals ist ein Klassiker, aber
gut. Ja, ein guter Klassiker. Heißt, ein
gut.
Guter Klassiker.
Dann, also,
ich habe ihn mehrfach durchgespielt.
Ich habe ja auch überlegt, ich habe es am Tag, bevor es rauskommt, habe ich ja abbestellt, Human Revolution jetzt, weil ich irgendwie sage, ich weiß nicht. Und was ich bei dir gesehen habe, hat mich jetzt nicht umgehauen. Also liegt vielleicht auch daran, dass du immer wieder jede Ecke durchstöberst in diesem Spiel und das dann doch ein bisschen
langweilig wird. Ja, ich brauche generell für solche Spiele ewig. Also ich glaube, wenn in besagten Spielemagazinen wahrscheinlich wieder sowas steht wie, oh, spiel nur 20 Stunden lang, ich wäre froh, wenn es so wäre. Also ich brauche das für das Spiel dann doppelt so lang.
Ja, also ich weiß nicht, mich hat's jetzt irgendwie nicht gekriegt.
Ja, es ist auch relativ früh am Anfang, man hat kaum was und wenn man Spielen irgendwem zeigt, ist es relativ langweilig, wenn man irgendwelche Dialoge zeigt. Aber nee, für mich ist das ein Muss. Also ich bin großer Deus Ex-Fan und habe mich jahrelang gefreut auf den Teil. Und als es dann tatsächlich angekündigt wurde, war das großartig.
Ja, ich dachte ja auch, wenn er jetzt rauskommt, irgendwie das wird voll das coole Ding, aber irgendwie...
Nee, ich muss mal ein bisschen weiterspielen. Tatsächlich sind Ladezeiten ein bisschen blöd. Ich kenne nur den ersten Endgegner oder Boss-Gegner. Hab aber nichts Gutes über den Rest gehört. Die Bosskämpfe scheinen relativ Speicher und Lade...
Na, das ist ja eine super Kombination.
Ja, das ist.
Die sind speicher- und ladeintensiv und dann haben sie hier Ladezeiten von gefühlten 3 Stunden
jedes Mal. Ja, das ist ziemlich dämlich. Ich glaube, sie haben das irgendwie also Speichern und Laden gehörte bei denen, glaube ich, zum Game Design Werkzeug. Ist nicht so toll, aber mal schauen, wie das weiter wird. Aber grafisch finde ich sehr interessant und gesellschaftskritisch.
Gesellschaftskritisch. Also ja. Garriott hätte seine Freude dran, oder wie?
Ich glaube schon, es ist halt, ja. Ja, es ist halt nur nicht. Es ist halt kein Browser-Spiel, es ist weder Social, ist es auch nicht sonderlich. Es hat, glaube ich, auch nicht
mal Multiplayer-Teil.
Oder hast du Multiplayer-Teil?
Nee. Aber ich glaube, du spielst es am besten einfach mal ein bisschen weiter und vielleicht sollte es von unserem Podcast dann weitere Folgen geben.
Vielleicht kann ich in 2 Wochen in Level 2 sein.
Dann kannst du natürlich ein bisschen was dazu erzählen.
Ja.
Ansonsten, was haben wir noch so gespielt die letzte Zeit?
Nur iPhone-Spiele.
Ja, ehrlich gesagt, hauptsächlich iOS.
Aber auch nicht länger als 5 Minuten.
Stimmt, ja. Was war das Letzte, was du gezockt hast?
Neu erschienen, ich glaube, innerhalb der letzten Woche sind Jetpack Joyride und ich glaube, ein bisschen älter ist Reckless Getaway. Die habe ich ausprobiert. Witzige Spiele, kurzfristig mit einem Finger zu bedienen, obwohl Reckless Getaway braucht man einen zweiten Daumen dazu. Kann ich empfehlen. Das sind großartige Spiele. Jetpack Joyride.
Ja, Jetpack Joyride habe ich jetzt auch mal runtergeladen.
Ein paar Cent und es ist
auf jeden Fall cool. Ja.
Mit Barry Steak Fries, glaube ich, heißt der Charakter.
Genialer Name.
Ja, ist großartig. Ist Hauptcharakter in mehreren Spielen gewesen. Das ist von den Fruit Ninja Jungs.
Ah, Fruit Ninja ist cool.
Aus Australien, glaube ich.
Ich weiß nicht,
irrelevant, wo die her sind.
Ja.
Ist ein schönes Spiel, würde ich empfehlen zu spielen. Kurzfristig, kurzweilig.
Richtig.
Günstig.
79 Cent.
Und Spaß. Ich glaube schon.
Naja, schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Bock drauf habt. Also, ich habe mir es auch mal angeguckt, ich finde es recht nett. Ich komme jetzt irgendwie nicht so besonders weit.
Ich finde es sogar besser als alle Spiele, die es vorher gab, mit dem Charakter.
Es ist aber nicht so gut wie Super Turbo Action Pack. Das ist für mich immer noch, was das angeht, mit einem Finger irgendwas drücken und irgendwelchen Gegenständen ausweichen. Und ich meine, hallo, ein Schwein mit einem Jetpack. Da kann auch Barry Steak Fries nicht mithalten.
Das ist schwer zu
üben. Also, wer es nicht kennt, älterer Titel, Super Turbo Action Pack, unbedingt zocken. Sehr cool. Auch geile Grafik und so. Also, sehr witzig.
Cooler
Stil. Ja, ich glaube so im Games-Bereich war es das fast, was wir so für heute haben. Es gibt noch ein Thema, das ist aber ein bisschen schmerzhaft, Diablo 3.
Schmerzhaft für uns eigentlich nicht?
Schmerzhaft für einige.
Ja.
Auktionshaus mit Echtgeld ist so ein bisschen ein Stichwort da.
Oh ja.
Sensationelles Video gibt es dazu, müssen wir unbedingt verlinken. Ein Freund von Blizzard-Spielen, kann man ihn so nennen.
Mhm.
Ein etwas übergewichtiger Freund von Blizzard-Spielen aus Nordamerika, mit leichten Lispeln in der Stimme, regt sich doch etwas darüber auf, warum jetzt denn unbedingt Echtgeld-Transaktionen in Diablo 3 sein müssen und dass das ja
oder nicht.
Nicht gut ist, oder nicht, wie auch immer. Also er boykottiert jedenfalls jetzt er und seine ganze Gilde. Boykottieren in Zukunft alle Blizzard-Spiele ab sofort. Sensationelles Video. Also Wutausbruch par excellence.
Deine Meinung zum Auktionshaus?
Super.
Finde ich auch.
Es ist das Beste, was Blizzard
machen konnte. Gerade für Spieler, für wie mich, es ist der Wahnsinn.
Ja.
Ich gehe einfach für einen Euro da rein, kaufe mir ein cooles Schwert und spiele 10 Stunden weniger.
Ja, und die nicht genug kriegen
zum Spielen? Ich brauche nur noch jemanden, den ich bezahlen kann zum Spielen.
Ja, das machst du ja
auch. Dann spiele ich weniger.
Aber das machst du doch automatisch. Du bezahlst ja einen anderen, der für dich das Schwert holt.
Aber das ist nicht großartig?
Ja, ich finde es genial. Nee, also mal ganz im Ernst, ich glaube einfach, dass Blizzard jetzt diejenigen sind, die da auch mal ein Zeichen setzen können und sagen können, hey, jetzt wirklich...
Ja, sie reagieren auf die Goldfarmer.
Ja, ich meine, gut, sie sagen natürlich immer, klar, sie bauen es jetzt ein, weil sonst passiert der Markt ja sowieso und sie haben halt keinen Anteil daran und so. Aber letztendlich, glaube ich, ist es der richtige Weg. Die Frage ist jetzt, wie sich es einfach entwickeln wird, wie viele Spieler das eigentlich machen, wie viele kaufen, wie viele jetzt irgendwie in-game tatsächlich das Zeug erfahren dann für andere, wie coole Sachen man darüber kaufen kann, ob man alles handeln kann oder nicht alles handeln kann, keine Ahnung. Ja, aber generell, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Weg und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es für die ganze Branche oder für die ganze Industrie jetzt mit Online-Games zu tun hat, dass es einen Weg ebnen wird. Es werden immer mehr hingehen und solche Auktionshäuser anbieten,
glaube ich. Gab es nicht Ähnliches für Team Fortress 2?
Bei Team Fortress 2 weiß ich nicht. Was es auf jeden Fall gab, ist Sony Station Exchange, damals schon für EverQuest. Die haben das auch gemacht. Also die haben quasi gesagt, naja, bevor irgendwo so ein Schwarzmarkt da existiert, machen wir unsere eigene Plattform und verkaufen dort halt eben oder lassen dort eben die Spieler die Items verkaufen. Und das hat auch eine Weile ganz brauchbar funktioniert, aber so prickelt jetzt im Endeffekt auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was aktuell aus dem System geworden ist, ob es das noch gibt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es Blizzard mit Diablo 3 gelingen wird, da ein bisschen mehr auch. Dampf hinter das Auktionshaus.
Also ich freue mich, freu mich riesig.
Unabhängig davon, ich glaube, es wird ein großartiges Spiel.
Ja.
Und deswegen, also ich habe da kaum Befürchtungen, dass es
irgendwie
daran kaputt geht.
Ich hoffe eigentlich nur, dass es eine Konsolenversion gibt.
Ja, Konsolenversion wäre mal echt ein Thema.
Indirekt?
Immerhin gibt es eine Mac-Version.
Ja.
Muss man sagen. Blizzard ist ja, also danke auch an der Stelle an Blizzard. Es ist wirklich echt ein Lob mal wert, dass für jedes Spiel, was ihr seit Jahren rausgebracht habt, es eine Mac-Version gibt. Ja. Und von daher, hat mich früher auch nicht interessiert, als ich noch so Hardcore-PC-Zocker war. Aber mittlerweile genieße ich das doch sehr. Also zumindest kann ich es dann schön in meinem Mac zocken.
Ja, ich würde mich mehr über eine Konsolenversion
freuen. Ja, Konsole würde mich auch freuen. Keine Frage, kann
ich schön auf dem Sofa zocken. Deren Lead-Designer hat das ja mal irgendwann zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen.
Ja, Blizzard stellt mir eine ganze Menge Leute ein.
Technisch möglich oder man würde technisch prüfen, ob es Sinn macht oder.
Ja, ich glaube, er sagte, es wäre technisch ohne weiteres möglich oder sowas. Und Blizzard baut ja scheinbar so ein bisschen
an. Eine blöde Aussage. Natürlich ist es technisch möglich.
Ja, Blizzard baut ja aktuell irgendwie so ein Team auf, scheinbar mit Konsolenleuten. Wirkt zumindest so von ihren Stellenausschreibungen, von dem, wenn sie so reinholen. Also man kann sich ganz gut vorstellen, dass sie im Konsolenbereich was machen. Ob es jetzt für Diablo 3 ist oder ob es jetzt für ihr Projekt Titan ist.
Und die machen Ghost fertig.
Im Leben nicht. Ja, StarCraft Ghost, das ist ja nur wirklich, der Titel ist Neverending Story dort. Vielleicht fließt es jetzt irgendwo ein
der in den nächsten Titel.
Ja, aber sowas von. Ja, ansonsten Diablo 3, warten wir mal drauf. Mhm.
Dieses Jahr wird es wohl nicht mehr kommen. Spiele ich Torchlight 2 auf der Konsole.
Stimmt, gibt es ja für die Konsole.
Oder soll es
geben, für die
Konsole. Torchlight 1, und davon gehe ich einfach mal aus, dass Torchlight 2 auch dafür erscheinen wird.
Wenn es noch erscheint, das heißt, es kommt natürlich Diablo 3 und dann hat es sich mit Torchlight 2.
Ist 2011?
Nee, ja, wahrscheinlich kommt. Mal gucken, also ich glaube natürlich nicht, dass jetzt irgendwie, wenn Diablo 3 frühzeitig kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dass dann noch viele Torchlight 2 spielen werden. Aber ja, schauen wir mal. Also Diablo 3 vermutlich nächstes Jahr irgendwie so, schätze ich mal, Februar. Vielleicht März in den Dreh. Aber man weiß ja bei Blizzard, wenn es halt soweit ist, dann. Ne?
Und ja, es kommt noch genug bis dahin raus.
Stimmt.
Ich habe schwer aufzuholen.
Ja, jetzt erstmal Gears of War 3, September.
Ja.
Dann, was kommt noch?
Für mich interessant, Skyrim.
Skyrim kommt, stimmt, ja. Ist jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht der Titel für mich, aber ja, es ist natürlich dein Ding. Also es ist so ein Open-World-Thema wieder für mich, wo ich nicht so Riesenfan von bin. Ansonsten, was ist hier mit Assassin's Creed? Revelations kommt doch jetzt auch irgendwie noch zeitig raus.
Muss ich spielen.
Ja, ist gar kein Spiel für mich, weil ich irgendwie auf Häuser hüpfen nicht so doll finde.
Das kommt auch jetzt wieder demnächst, oder?
Ja, die kommen ja alle irgendwie demnächst. Ich meine, das mega Highlight für mich ist dann Mass Effect 3, aber das kommt zum Glück nicht mehr dieses Jahr, sondern nächstes Jahr im März. Da freue ich mich echt tierisch drauf. Ich glaube, es wird ziemlich großartig.
Ja.
Aber ansonsten dürfte es dieses Jahr, mal schauen, vielleicht kommt noch das ein oder andere so Überraschende oder sowas.
Shooter raus.
Ja, sowas wie Battlefield 3?
Was, nee, nee, nee. Es kommt nicht so
Modern Warfare 3, was uns
auf gefühlten 44 DVDs wahrscheinlich dann. Rage.
Stimmt, Rage kommt noch.
Ich habe irgendwas von 25 GB gehört.
Es wird ja momentan, also Rage ist ja auch aktuell so ein Titel, den irgendwie, der in aller Munde ist, aber irgendwie, bin ich ganz ehrlich, interessiert es mich überhaupt nicht.
Ja, es erinnert mich ein bisschen an Fallout. Deshalb freue ich mich ein bisschen drauf. Andererseits ist es halt wieder doch nur ein Shooter.
Gut, dass du es jetzt gesagt hast, weil damit ist es für mich jetzt endgültig gestorben, weil Fallout 3 ging sowas von gar nicht bei mir. Also,
ja. Das ist schon ein bisschen anders bei dir, gell?
Ja, es ist anders. Es ist Open World, es geht nicht. Also ich brauche ein Spiel, da gehst du rein und dann hast du irgendwie Schlauchlevels, Spaß für einige Stunden, fertig.
Das Witzige ist, ja, eigentlich hast du recht. Ich mag
es nicht. Nee, dann hat man nicht recht oder unrecht.
Nein, ich meine, ja, aber ich spiele solche Spiele auch lieber. Aber aus meiner Vergangenheit kenne ich noch die anderen. Und ich versuche es immer wieder ranzugehen. Und dann stelle ich nach 5 Stunden fest, dass das viel zu groß ist.
Ja,
und dann spiele ich wieder. Und dann spiele ich wieder. Was spiele ich dann? Dirt, wo es einen Anfang und ein Ende gibt. Und dazwischen nur 3,5 Minuten.
Naja, aber nur Dirt ist jetzt, wenn du das durchzocken willst, dauert das ja auch Tage.
Ja, aber es ist irgendwie griffiger.
Ja, man kann da mal kurz Spaß haben und so. Also auf jeden Fall, diese Riesendinger sind nicht so wirklich was für mich. Ich weiß auch nicht. Also.
Sie werden halt auch immer größer. Das ist das Problem. Und das als Feature anzupreisen...
Ja, ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung.
Ja, es ist schwierig.
Ja, wir haben eine ganze Menge über Games geredet. Jetzt irgendwie sollen wir mal zu Max kommen, oder? Also unser Podcast heißt ja nicht umsonst Games und Max. Und irgendwie sollte man da schon ein bisschen was auch mal zu Max sagen. Gibt es natürlich so ein Ding jetzt aus den letzten Wochen. Der
Rücktritt. Wir machen einen ziemlich derben Cut jetzt, ne?
Ja, machen wir auch.
Radikal.
Ja.
Ja, also, in Zukunft sollten wir versuchen, das irgendwie ein bisschen weiter zu verhöben.
Nee. Warum?
Ne?
Nee, ich glaube, das ist genau gut so.
Okay.
Ja, wir können es für wen?
Gut, also können wir jetzt eigentlich ankündigen?
Wir könnten ja jetzt über Games auf Max reden, aber da sind wir ja schnell durch.
A und B, ich spiele nicht so viel auf dem Desktop.
Ja, eben, ich auch nicht.
Raid, glaube ich, mal für 5 Minuten.
Aber ist ganz schlecht.
Dann könnten wir aber ankündigen, dass jeder, der nichts von Max hören möchte, jetzt eigentlich abschalten kann.
Genau. Deswegen haben wir das nämlich auch so gemacht. Also wir haben so überlegt, es macht irgendwie...
Spontan haben wir das so
gemacht. Nicht so viel Sinn. Richtig. Es ist gerade eben gekommen quasi, dass das eigentlich gar nicht sinnvoll ist, das zu verweben, sondern, sagt man es, verweben? Ja? Also ineinander zu packen. Weil dann müssen ja die Leute, die sich für Max einen Scheiß interessieren, sich das trotzdem anhören, auch wenn sie nur Games hören wollen und umgekehrt.
Ja, aber es ist spaßig.
Nee. Also ich glaube, so ist besser.
Okay. Lass ja gut, wir können ja an dieser Rezeptur mixen.
Genau, lass uns einfach über Max reden.
Ja. Steve Jobs in dem Fall.
Steve Jobs in dem Fall.
Der olle Steve geht.
Ja, teilweise. Also er ist ja so richtig nicht weg.
Nee, das stimmt.
Also er ist ja immer noch im Aufsichtsrat. Er lebt quasi in Tim Cook weiter.
Ja.
Also ich meine, sie sind langjährige Freunde, haben zusammengearbeitet und so weiter. Also meinem Ernst, ich glaube, der hat es langerhand vorbereitet. Also von daher...
Selbstverständlich. Also
hat man ja auch gesehen.
Alles andere wäre ziemlich dämlich und das genau. Sind sie nicht.
Also ich habe jetzt gerade viele Artikel gelesen in den letzten Tagen und die meisten sagen eigentlich irgendwie auch, ja, Steve Jobs geht, war für viele jetzt doch irgendwie überraschend, aber auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dachte man dann, naja, hat man eigentlich schon länger erwartet. Ich meine, er war jetzt nicht der gesündeste. Seit vielen Jahren ist eigentlich schon klar, seit er mit den Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte, war es klar, er wird irgendwann zurücktreten müssen. Und mit Lebertransplantation und so weiter. Also all diese Dinge wusste man, der Mann kann jetzt nicht mehr ewig lange da voll Speed geben, aber so ein bisschen ist es schon so das Gefühl, dass Apple nicht mehr ganz das ist, was es mit Steve war, oder? Also bei mir zumindest irgendwie. Also
ja, es fühlt sich anders an, aber ich glaube, es wird sich effektiv wenig bis nichts ändern. Also Tim Cook ist halt der, der für die Preise und die Produktion vom iPad und iPhone verantwortlich war.
Ja, ist schon richtig. Ich frage halt nur, ob überhaupt Apple dahin gekommen wäre, an viele Dinge zu denken, wenn sie nicht so ein Visionär aller Steve Jobs gehabt hätten im Hintergrund. Also du weißt halt nicht, wie viel
er wirklich beeinflusst. Ich glaube primär nicht, aber ich glaube, er hat sich viele Leute jetzt geholt oder die letzten Jahre geholt, die er entweder so trainiert hat oder die von vornherein so dachten. Deshalb glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Weise einen negativen Effekt haben wird, wenn er jetzt nicht mehr direkt als CEO war, ja?
Ja.
Da tätig ist.
Ja, ich glaub tatsächlich, dass sieht man auch ein bisschen an den Börsenkursen jetzt, dass das keine so große Auswirkungen jetzt unmittelbar hatte. Es ging runter und dann wieder hoch und im Endeffekt glauben jetzt auch die Investoren daran, das sind immer noch teure Aktien. Mhm. Aber jetzt glauben auch die Investoren daran, dass das Ganze irgendwie positiv weitergeht.
Dann kann es ja nur gut gehen.
Ja, man muss es mal abwarten, wie es laufen wird. Ich glaube schon, dass sich ein bisschen was an der Kultur ändern wird, aber ich sehe es auch nicht kritisch. Also ich glaube, es wird ganz gut weitergehen. Aber ich glaube, Steve Jobs hat sehr, sehr viel für eine ganze Generation eigentlich erreicht, was manchen gar nicht so bewusst sein kann. Und selbst wenn er polarisiert hat hin und wieder und manche Leute auch ganz andere Auffassungen waren, so hat er doch irgendwie ziemlich stark unsere heutige Technik auch geprägt oder mitgeprägt. Und das ist schon krass.
Also, die letzten Tage hat mich das wieder daran erinnert, ja, als ich mir diesen Screenshot angesehen habe von Windows Explorer 8.
Windows Explorer 8, ja, sensationell.
Da musste ich kurz an Steve denken, aber gut.
Für die den Screenshot nicht gesehen haben, sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen, also wenn man jedes denkbare UI-Element eines Windows-Programms in den Hauptscreen reinpackt, das mehrfach verschachtelt, dann sieht es ungefähr so aus.
Gibt drei Worte für. Kraut und Rüben.
Ja, so könnte man es sagen. Ja. Aber es ist einfach zu bedienen, hat er gesagt, der Ingenieur hier von Windows Explorer
8. Nach dem lächerlichen Blog. Ja. Hat sich gefeiert wie die...
Also,
kann man sich feiern?
Ja, wie verrückt halt jedenfalls.
Ja. Na, ist nicht schön. Wir können es verlinken vielleicht, wenn ich das nochmal finde.
Ja, sollten wir das wirklich? Also,
ja, warum nicht?
Ja, also, wie man es nicht macht, könnte man dann...
Nein, wirklich. Also, ich mache ein wenig mit UI und mir klappt das Messer in der Tasche auf.
Ja.
Also, und alle Nackenhaare.
Es ist schon wirklich, es ist schlimm.
Ja.
Mehr soll man jetzt einfach dazu nicht sagen. Aber Windows, müssen wir jetzt eh nicht drüber reden, ist nicht unser Ding.
Nee.
Jedenfalls. Also Steve hätte es anders gemacht. Ich meine, das sieht man auch in seinem Abgang. Ich meine, der Abgang ist ja irgendwie total Apple-like, finde ich.
Ja, nicht also,
ja, ist so, es ist einfach... Ist ein bisschen anders. Er sagte, ja, er ist der Erste, der sagen will, wenn er zurücktritt und von sich aus relativ so mittendrin, ja, schon wie gesagt, auf den ersten Blick so ein bisschen überraschend und er hat es aber halt vorbereitet, merkt man ja, also schon seit Jahren. Normalerweise interessiert sich ja keiner so richtig dafür, wenn ein CEO zurücktritt, aber ich meine, er wusste das auch, dass es bei ihm der Fall sein wird und das ist alles, aber es wirkt so gut organisiert.
Ja, und das ist eigentlich das, zumindest in der Apple-Community gibt es ja viele, die sagen, es ist schade. Ich glaube, wenn Steve
Ballmer
zurücktreten
würde... Es ist super schade.
Würde man... Weiß nicht.
Ja, ich glaube, es würde auch so ein bisschen um die Welt gehen. Aber ich meine, heute jetzt zum Beispiel
ist... Ja, aber es würde niemand jetzt sagen, auch schade, dass
CEO er CEO von Yahoo, Carol... was weiß ich, wie heißt du schnell? Carol... Name fällt mir jetzt gerade nicht...
Ich weiß nicht, wie die Name von fällt Yahoo mir jetzt nicht.
Auf jeden Fall CEO von Yahoo, heute gefeuert worden. Ging auch so ein Memo irgendwie rum im Internet. Ja, hier, liebe Mitarbeiter, bin heute gefeuert worden. Ja, war dann auf ein paar Seiten, aber eigentlich sieht man schon daran, dass ich mir den Nachnamen von ihr hervorragend merken konnte. Interessiert nicht so viele.
Ja.
Also nicht so richtig. Also, sorry jetzt an besagte Carol,
meine Yahoo-Adresse ist ausgelaufen.
Siehst du mal. Deswegen wurde sie wahrscheinlich gefeuert, weil sie dich als Kunden nicht halten.
Nee, das war schon vor Jahren. Ich glaube, ich hatte mal eine.
Na dann. Ja, also.
Glaube ich.
Ja, also auf jeden Fall bleibt eigentlich nur noch zu sagen zu Steve Jobs.
Tschüss.
Und danke.
Ja,
muss man wirklich sagen. Also danke für den ganzen geilen Gadget-Kram, den wir hier so rumstehen haben.
Und wir haben eine Menge.
Ja, ja. Zum Glück und leider, also wie man es nimmt. Je nachdem, ob aus der Technikverspieltheitssicht oder aus der finanziellen.
Anderes Thema.
Ja.
Ist ganz schwer. Ich schwitze.
Thema Max. Lion. Ist schon eine Weile draußen.
Wie lange eigentlich?
23.07.
Was ist heute?
23.08. 23.07. Nein, 23.07.
Siebter?
Ja. Kam rein.
Das ist ja...
Das ist schon ein bisschen her. Ja, also ich habe Line jetzt eine ganze Weile auf meinem Rechner drauf und muss sagen, gibt eine Menge Gemecker so, wenn man so ein bisschen im Internet
sich
rumhört und so, aber ich finde es super.
Ja.
Also ich meine, Steve hat gesagt, wir scrollen jetzt natural. Mach ich, super. Ja, super. Und wenn Steve sagt, dann
klappt das auch. Ich scroll auf Windows tatsächlich des Öfteren jetzt falsch.
Ja, mir ist letztens mit einer Maus passiert. Also Mäuse, das sind ja diese Dinger mit, ne? Also die nicht Touchpads sind. Ja. Das ist komisch.
Ja, ich muss ja eine nutzen, ne? Aber,
Ach so, stimmt, du hast ja Windows-Rechner, ne, auf der Arbeit, oder?
Nö, ist auch ganz, ganz ordentlich für Grafiken erstellen.
Was, ein Windows-Rechner?
Ne, eine Maus.
Aber,
Ja, das ist tatsächlich, ich gebe ja zu, dieses Natural Scrolling. Also für alle, die das nicht kennen, im Prinzip invertiertes Scrolling.
Für die, die nicht kennen, die sollten diesen Podcast nicht hören.
Das stimmt eigentlich. Zumindest sollten jetzt eigentlich ins Bett gehen.
Ja, richtig.
Denn es geht ja nur noch um Macs. Nein, also es ist im Prinzip normales Scrolling, wie man es gewohnt ist, nur umgedreht. Also man scrollt mit dem Mausrad, ich erwähne das, weil damit ist es am unlogischsten, scrollt man jetzt nach unten, um nach oben zu scrollen.
Genau, also es ist im Prinzip so, wie wenn man ein Touch-Gerät in der Hand hat und schiebt den Inhalt halt hin und her, und diese Logik ist jetzt quasi übertragen worden auf den Inhalt, den man am Bildschirm
sieht. Genau, statt die Kamera zu bewegen, bewegt man jetzt den Content.
Genau.
Und das macht eigentlich null Sinn. Auf dem Touch-Device, sogar mit der Magic Mouse, weil es ist ja auch Touch, macht es super Sinn. Auf einer Maus macht das wirklich null Sinn. Witzigerweise habe ich mich unheimlich schnell daran gewöhnt. Und es kam mir schon jetzt öfter vor, bei Arbeitskollegen am Rechner, dass ich kurz bevor ich mich aufregen wollte, warum es nicht scrollt, feststellte, dass ich in die falsche Richtung scrolle.
Ja.
Macht keinen Sinn.
Kann ich nachvollziehen.
Hab mich aber gut dran gewöhnt. Kann ich sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ist auf jeden Fall eigentlich eher unlogisch, aber es funktioniert. Und man kann es umschalten.
Ansonsten gibt's, was gibt es noch so an coolen Features jetzt unter Line?
Für mich zwei Highlights. Resume und Mission Control. Ich bin großer F3.
Beides geil.
F3-Tasten-Fan.
Man kann es natürlich auch mit drei Fingern einfach aufwärts scrollen.
Im Gegensatz zu dir habe ich ein iMac und ich benutze eher Tastatur und Maus. Deshalb für mich F3. Aber so oder so ist großartig. Es ist ein aufgeräumtes, wie hieß es vorher?
Ja, es gab vorher Exposé und Spaces. Exposé. Also im Prinzip sind ja zwei Funktionen zusammengeführt. Spaces habe ich persönlich nie genutzt. Also nee, fand ich irgendwie, ich habe es ein paar Mal versucht, irgendwie so zuteilen irgendwie in verschiedene Bereiche, aber nee, also ich fand es irgendwie immer besser, einfach nur eine Übersicht über meine Programme zu kriegen, Wechsel mit Alt-Tab zwischen Programmen hin und her, oder Command-Tab jetzt natürlich auf dem Mac, und ja, also reicht mir. Also ich konnte mit den Spaces einfach nichts anfangen.
Ich sehe auch keinen Vorteil von den Spaces. Ich habe es öfter mal ausprobieren wollen, ja, mich zwingen wollen, die zu benutzen. Habe auch Programme direkt beim Start in irgendeinem Space starten lassen. Aber ich sehe da irgendwie keinen Vorteil. Also, weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann, ich weiß es nicht. Aber im Moment brauche ich die überhaupt nicht. Aber mit Mission Control hast du ja deine Programme und mehr Programme benutzen ja Tabs und irgendwelche Pop-ups innerhalb der Programme, und Mission Control fasst die ganz clever zusammen, packt ein großes App-Icon davor, das heißt, man hat relativ schnell einen Überblick, welcher Stapel von Apps oder von Fenstern welche App gehört. Das ist ganz cool. Also ich benutze es wirklich regelmäßig. Gerade weil ich keine Spaces benutze, ist es wichtig, weil ich drücke F3 und mein Desktop ist sauber und ich kann sofort sowas ganz einfach springen, weil Command-Tab irgendwie gefällt mir nicht. Bei mehr als zwei oder drei Programmen finde ich das unheimlich krampfig, und sowas wie heißt die App mit dem Hut? Alfred.
Alfred heißt, ja.
Bin ich auch kein Fan
von. Kann ich mich nie dran gewöhnen, irgendwie Anfangsbuchstaben oder Buchstaben von Apps einzutippen, um die zu starten und so.
Ich glaube, wenn man Programmierer ist, ist man das eher gewohnt, aber ich mag es ja auch nicht. Aber es funktioniert sicherlich auch.
Nee, Mission Control ist definitiv geil, also finde ich auch cool. Ist auf jeden Fall nett gemacht, gut zusammengefasst. Ich habe das Exposé vorher viel genutzt, dass man sieht, so welche Fenster offen sind von den jeweiligen Apps, die man benutzen ist. Und gefällt mir jetzt auch ziemlich gut. Also ich benutze es hauptsächlich irgendwie, um Übersicht zu kriegen über alles, was gerade irgendwie auf meinem Rechner passiert. Ich wechsle tatsächlich meistens so mit Command-Tab halt hin und her, wie ich schon gesagt habe. Aber ich finde es ganz nett, einfach mal um zu sehen, wenn jetzt mehrere Fenster sind, dass man halt irgendwie schnell auch mal eins auswählen kann. Das ist echt ganz praktisch.
Und ich finde es schön, dass wir uns so lange über dieses Feature unterhalten, weil es wird bei den meisten ignoriert.
Ja, nee, Mission Control ist tatsächlich ist ein geiles Feature. Also cool. Ist eines der Highlights definitiv von Lion. Aber da gibt es eine Sache. Mission Control Spaces hängt ein bisschen damit zusammen. Fullscreen. Also wie man sich das ausdenken konnte, ich weiß, Apple ist ja eine Firma hauptsächlich für Privatnutzer, Businesskunden sind tendenziell eher nicht so unbedingt im Fokus, ein bisschen mehr über die letzten Jahre, aber nicht so richtig, aber Fullscreen mit zwei Monitoren, was so eine typische Anwendung ist, die vielleicht auch der ein oder andere bewahrt hat, kann man unter Laien mal komplett in die Tonne drücken.
Ja, das stimmt.
Also ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? Man schaltet eine App in Fullscreen und ja, ich weiß, du magst kein Fullscreen und so, das kenne ich ja von dir, aber ich liebe Fullscreen. Ich finde es der Hammer. Ungestört arbeiten, Steve hat gesagt, ist super. Also sage ich, hey, super, klar.
Selbstverständlich.
Logisch. Nicht nur, weil er sagt in dem Fall, sondern weil ich tatsächlich gerne im Fullscreen arbeite. Dachte ich mir, ist klasse, ich habe 2 Monitore, kann ich auf jeden Monitor eine App im Fullscreen machen? Oder kann mir zumindest aussuchen, auf welchem Monitor eine App im Fullscreen geht? Oder kann einen im Fullscreen haben und auf dem anderen Monitor kann ich noch irgendwelche kleinen Sachen?
Ohne den ollen Steve.
Ja, habe ich. Weil wer sich ausgedacht hat, dass wenn man auf Fullscreen schaltet und das beim MacBook Pro, was ich in dem Fall habe, dann einfach nur die App auf seinem MacBook-Bildschirm hat oder sagen wir mal dem Hauptbildschirm und der andere einfach nur ein besserer Briefbeschwerer ist. Sorry, aber
clever, gell?
Der hat überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Ja, also was ist das? Das heißt, Fullscreen ist definitiv unbenutzbar, wenn man mehr als einen Monitor hat. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht gerade unbedingt ein unrealistisches Szenario.
Es ist auch nicht gerade unrealistisch, dass bei einem Notebook der zweite Monitor der größere ist. Und dann ist der größere eigentlich leer. Gut, du kannst den Hauptmonitor,
Ja, aber ich bin so jemand, ich arbeite halt immer mit meinem MacBook-Monitor als Hauptmonitor und habe den anderen nebendran stehen. Mag ein bisschen ungewöhnlich sein. So oder so ändert es aber nichts daran. Weil
wie funktioniert das, wenn du den großen externen Monitor als Hauptmonitor benutzt?
Ja, du kannst ja die Menübar, kannst du rüberschieben.
Ja, okay, aber pass auf. Du hast dein Rechner so stehen wie jetzt hier. Und auf dem großen externen Bildschirm wird dann zu deinem Hauptmonitor. Was passiert, wenn du die Kabel abziehst und den Monitor abmachst, den externen, rutschen die Programme, die du auf dem externen hattest, automatisch auf das Notebook zurück? Okay, dann ist schon weniger kompliziert. Aber generell, ja, Fullscreen ist verkackt. Also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Entweder sind wir beiden die Einzigen, die das Problem haben. Ich habe tatsächlich nichts großartig Negatives gehört darüber.
Schon am ersten Tag habe ich das gesehen. Ich habe irgendwie nach Fullscreen gesucht und dachte mir, okay, ich bin irgendwie nur zu blöd, das hinzukriegen. Und da habe ich 1000 Beiträge gefunden,
kann diverse
ich Foren. Ich habe in Apple Foren eine ganze Menge gefunden. Es ist einfach, haben viele Leute das Problem.
Tatsächlich?
Ja, okay. Es sind einfach eine Menge Leute, die das Problem haben. Und ich wirklich, also das soll gefixt werden. Also, irgendwie eine Möglichkeit, was Sinnvolles mit dem zweiten Monitor zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur einen Bildschirm schon auf dem zweiten Monitor anzuzeigen oder ein paar Blümchen oder so. Das, was da momentan mitgeht, das bringt mir nichts. Das ist wirklich, Fullscreen
ja,
ist in dem Sinne nicht benutzbar.
Echt wenig Sinn. Du benutzt ja jetzt stattdessen so ein kleines Tool, ne?
Genau, ich habe...
Um Fullscreen zu faken.
Ich fake nicht Fullscreen damit, aber es gibt ja so diverse Tools im Mac App Store oder auch drumherum, die einem ein bisschen helfen, bestimmte Fenster zu verschieben zwischen mehreren Bildschirmen oder die auch auf eine bestimmte Größe zu fixieren und auch solche Presets zu speichern. Für Ordnung zu sorgen, kann man so sagen. Also ich bin so ein Typ, ich weiß, auf dem Mac arbeiten viele, indem sie einfach die Fenster ständig übereinander schieben und hin und her und so, aber ich habe das ganz gern, dass das irgendwie an derselben Stelle ist, das Zeug, und dass das eine gewisse Größe hat und so. Und dafür gibt es Moom zum Beispiel. Das ist so mein Highlight. Ich habe viele ausprobiert. Auch Better Snap Tool heißt es, glaube ich, das andere. Und es gibt noch ein paar mehr. Moom ist ganz cool im App Store. Kostet, glaube ich, irgendwie 3,99 oder so. Und was es kann, ist halt eben...
So teuer.
Ja, es ist aber... Ja, also es ist... Manche würden sagen, ja, es ist ein bisschen teurer. Die anderen kosten tatsächlich ein bisschen weniger.
Unter 10 aber, ist günstig.
Ja... Es kann jetzt auch nicht immens viel, aber es ist recht nützlich, finde ich. Man kann sich jetzt zum Beispiel definieren, dass man halt auf dem einen Monitor immer in einer bestimmten Größe seine Apps angezeigt bekommt, sein Skype und Twitter und iChat oder sowas. Und die halt auch dann wirklich, wenn man den Rechner neu startet oder wenn man irgendwie die mal zugemacht hat oder, keine Ahnung, eben Bildschirm abgezogen hat und wieder dran steckt in den zweiten, dass man die halt einfach mit einem Klick wieder schnell da hinschieben kann, wo sie vorher waren. Ne?
Okay,
cool. Und es funktioniert so, das hat so ein Grid und man kann im Prinzip sagen, okay, maximal irgendwie 16x10 Felder oder sowas einstellen. Und dann kann man wirklich basierend auf diesem Grid kann man die Fenster ziehen und so werden die dann quasi dahin positioniert. Ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich cool. Kann man auch so Sachen einstellen, wie dass es Abstand zwischen den Fenstern lässt und so, dass es ein bisschen netter aussieht und nicht so vollgeklatscht wirkt. Und ich benutze es recht viel, also ich mag es wirklich. Und das klingt sich dann über dem grünen Maximieren-Button ein auf dem Mac. Und das ist eigentlich ganz nützlich. Gibt aber auch Shortcuts dafür, wenn man eine Tastatur mit dem Fullscreen machen kann und solche Sachen. Oder Fenster zum anderen Monitor bewegt und so weiter.
Klingt brauchbar.
Ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Das ist recht nützlich. Windows 7 hat ja so einige dieser Funktionen von Haus aus dabei. So zwischen Monitor und hin und her schieben und sowas. Das ist sowas, wo man es auf Leiden ganz gut nachrüsten kann. Also das ist war ein Feature, was ich vermisst habe und was jetzt tatsächlich damit ziemlich gut funktioniert. Muss ich sagen.
Kommen wir zum zweiten coolen Feature.
Resume, hattest du gesagt.
Ne? Mhm. Finde ich großartig.
Ja, ist der Hammer. Habe ich heute gerade mal wieder ausprobiert. Rechner einfach, wie er ist, runtergefahren, neu gestartet und es war wieder alles so wie vorher.
Ja. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist Photoshop speichern. Also die Datei, an der ich arbeite. Da ja, ich Grafiker, du ja.
Zahlenschubser
nennen das mal. Ja. Photoshop in der aktuellen Version unterstützt das noch nicht. Das heißt,
ich Was ist Resume oder Versions?
Sowohl als auch.
Okay.
Ich weiß nicht, wie ist es.
Hey, Versions ist ja auch ein cooles Feature
schwer,
sozusagen.
Wird das nicht schwer bei Bilddateien?
Naja gut, der legt im Prinzip, also klar, man kann es natürlich nicht so einfach editieren, wie jetzt irgendwie ein Dokument oder so, aber man legt halt einfach verschiedene Versionen dann beispielsweise davon an.
Ja, aber so oft, wie ich eine Datei speichere in Photoshop, naja, auf jeden Fall, es unterstützt weder das eine noch das andere im Moment, aber ich speichere meine Photoshop-Datei und mache meinen Rechner aus. Und der Rest bleibt, wie er ist.
Genau,
kommt, und ja, beim nächsten
kommt ja von alleine wieder.
Das ist wirklich großartig. Ich gehe in iTunes, öffnet sich wieder, öffnet das Album, was ich gehört habe. Twitter oder was auch immer, was man anhat. Das E-Mail-Programm, Browser,
alles also öffnet sich wieder. Ich finde es auch super. Beim Browser ist es manchmal ein bisschen ärgerlich, dass wenn jetzt irgendwie mehrere Fenster offen hat, ich habe manchmal so ein bisschen Speicherprobleme auf ein paar Seiten, gerade bei, wenn ich irgendwie Flash-Games mir angucke oder so und das eine Weile gelaufen ist, dann hat Safari da so ein bisschen so ein Memory-Handling-Problem, habe ich manchmal den Eindruck und allein. Wenn ich dann den Browser zumache, dann habe ich mir so gedacht, naja, wäre irgendwie nützlich, wenn ich das nächste Mal aufmache und es nicht wieder alles aufgeht, aber kann man ja. Also ich glaube irgendwie über Command-Alt-Q oder sowas kann man es zumachen, dass das nächste Mal die Fenster nicht wieder aufgehen.
Genau, machst also
und,
Command-Q ist ja aus.
Genau.
App schließen.
Ich glaube, Command-Alt-Q ist.
Command-Option-Q.
Genau. Ja. Dann ist ja so, dass es nicht wieder alles aufgeht und so. Das ist ganz praktisch manchmal. Aber an sich finde ich super. Also ja. gerade nach dem Neustart, Resume ist echt klasse. Also genau. muss man wirklich sagen. Ansonsten, was gibt es noch an anderen Features? Ja, es gibt natürlich eine Menge kleine Neuerungen jetzt in Line irgendwie, die alle ganz cool sind.
Es gibt oder auch Größen, die uns einfach cool nicht interessieren.
Genau. Gibt es so ein Ding, Launchpad? Habe ich noch so keinen richtigen Nutzen für gefunden. Also,
gibt auch keinen.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich mache es ab und zu mal auf, sieht irgendwie nett aus, aber ich benutze es nicht wirklich. Also es ist so, iOS natürlich übertragen von der Logik her mit den ganzen Ordnern und größten App-Symbolen und den Seiten und sowas auf dem Mac, aber irgendwie passt es nicht. Es fühlt für mich so aufgesetzt sich an. Es passt irgendwie nicht zu dem bisherigen Betriebssystem.
Mein Problem sind zwei Dinge. Ich habe ein sehr kleines Dock. Ich mag das, wenn es aufgeräumt sauber ist und wirklich nur die Programme beinhaltet, die ich tatsächlich täglich, stündlich brauche. Und die sind da drin. Dann brauche ich kein Launchpad. Und das mag total nur mein Problem sein. Das Launchpad ist ja quasi wie der Homescreen auf dem iPad oder iPhone.
Ja, genau.
Da wirkt es aber kleiner. Ich finde, das Launchpad ist für die Nähe zum Display viel zu groß.
Ja gut, du hast ja irgendwie 27 Zoll iMac, da ist es natürlich nochmal irgendwie riesig. Du sitzt dabei und hast da plötzlich irgendwie dein ganzes
Screen
voll mit irgendwelchen Icons.
Ja, okay, das stimmt. Aber das wenn ich das krass, richtig sehe, also ich weiß nicht, du kannst es ja mal aufmachen. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel Zeilen und Spalten es gibt, aber ich meine, es passt sich nicht an die Auflösung an.
Also bei mir sind es hier, glaube ich, 40 Symbole. Wir haben 8 Spalten und 5 könnten auch 6 Zeilen werden. Ne, es sind 5. Also genau, 40 Symbole passen auf eine Seite.
Und ich finde das irgendwie das schon, nicht zu viele Icons, eher im Gegentum. Also
ich finde es schon krass. Also ich mir ist es irgendwie...
Für mich ist das zu Vollscreen.
Nee, mir ist es zu voll.
Ja.
Also Ja, nee, nicht ja, zu Fullscreen, mir ist es wirklich zu voll. Also ich meine, ich kenne ja diese Windows-Desktops irgendwie von dem einen oder anderen, die dann irgendwie gefühlte 200 Dateien irgendwie auf dem Desktop liegen haben. Ja. Und ich bin nie jemand, der irgendwie seinen Desktop so vollgekleistert hatte mit Zeug. Und ich weiß nicht, also was mich auch an dem Launchpad noch stört...
Eigentlich ist es tatsächlich ein Overlay-Desktop. Das stimmt eigentlich.
Ja. Hast du nicht drüber nachgedacht? Aber genau das ist es für mich. Und was mich halt auch noch stört, man kann ja irgendwie, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält und in dem Launchpad drin ist, kann man ja Apps löschen. Apps, die man aus dem App-Store gekauft hat.
Ja.
Was man aber nicht kann, ist auf dem Weg Apps generell löschen. Das heißt also auch Apps, die nicht aus dem App Store sind. Das heißt, da kann man gar nichts mitmachen. Da muss man wieder in seinen Application-Ordner reingehen. Und das ist irgendwie so das, was ich nicht verstehe, weil eigentlich sind es ja alle Apps, die ich auf meinem Rechner drauf habe. Aber irgendwie muss ich dann für manche zum Löschen woanders hin und manche kann ich da wieder löschen. Und das finde ich einfach
inkonsistent. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, wie die Apps, die im App Store zugelassen sind, gemacht sind. Vielleicht haben die irgendein Dateimanagement oder irgendeine Art Management, vielleicht sogar direkt über den App Store, das es erlaubt, mit diesen Apps irgendwie anders umzugehen.
Ich glaube, bei den Apps ist einfach nichts anders. Die haben einfach nur einen Flag, hey, ich bin aus dem App Store und haben vielleicht noch irgendwie ein weiteres Properties-File oder irgend sowas. Und dann,
ja, eben.
Und das war's. Ansonsten ist bei denen sind auch ganz normale Apps. Also ich verstehe es jedenfalls nicht, warum man die,
nicht
löschen kann. Ja. Und das halte ich nicht. Also ist
mir fällt gerade ein, warum gibt es eigentlich noch den Desktop?
Ja, weil du ja auf dem Launchpad zum Beispiel keine Dokumente ablegen kannst. Das ist ja wirklich nur für Apps. Ja,
aber wer legt denn bitte irgendwas auf dem Desktop ab?
Ich mache es halt manchmal, aber nicht, weil ich auf den Desktop ziehe, sondern weil ich es halt irgendwie auf den Ordner Desktop lege oder weil es Tools gibt, die halt das einfach da ablegen. Ich weiß nicht, man kann natürlich relativ schnell mit einer Geste irgendwie jetzt auch auf den Desktop drauf gucken und da liegen ja auch dann deine Volumes normalerweise, die du irgendwie rausziehen kannst
und
sowas. Ja, ich habe es bei mir eingestellt. Ich finde es ganz praktisch tatsächlich, wenn ich meine externe Platte dran habe und irgendwie Backups drauf mache oder wenn ich irgendwie Network Shares bei uns in der Firma verbunden habe, dann ist es schon ganz, ganz sinnvoll. Aber für mich, Desktop stelle ich weniger in Frage. Für mich wirklich dieses Launchpad, braucht es jemand oder halt eben nicht?
Hm.
Also man kann sich auch im Prinzip einfach den Applications-Ordner da unten reinziehen in Stock und hat dann auch im Prinzip eine Art Launchpad, aber viel übersichtlicher und angepasster auf dem Screen und so.
Und kleiner.
Und kleiner. Also ich finde es deutlich nützlicher.
Ja, ich auch.
Also mit Launchpad kann ich nichts anfangen. Ne?
Ich finde es vor allem schlimm jetzt, wenn du eine App kaufst im App Store, öffnet sich das Launchpad.
Stimmt, geht jedes Mal. Ja, jetzt lädt sie ja unten ins Dock rein, dann lädt sie irgendwie. Stimmt.
Das war Snow Leopard.
Genau, ja, stimmt.
Im Snow Leopard ist das Icon aus dem App Store in das Dock gesprungen.
Genau.
Und jetzt öffnet sich stattdessen das Launchpad. Das ist das einzige Mal, dass ich das Launchpad immer sehe.
Genau, dann musst du halt irgendwie zumachen.
Das ist total nervig.
Ja.
Das dauert ja nicht ewig. Du klickst einfach in die Leere oder drückst Escape, glaube ich, es geht auch. Ich finde es einfach irgendwie komisch.
Ja, also ich kann auch echt
nicht. Jede Wette, das fliegt raus. Obwohl.
Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass das ganze
halt
System
so ein
bisschen Angriff, umgebaut wird. Also, dass es mehr in Richtung iOS geht, generell. Ja, also,
ja, daran habe ich auch gerade gedacht.
Ich bin kein Fan davon. Also, ich glaube, dass es so, wie es jetzt zumindest gebaut ist, nicht funktioniert. Ich habe jetzt gerade die Tage gelesen, Windows 8, wie ja irgendwie auch zwei Benutzeroberflächen drin haben. Einmal so eine Windows 7 Mobile-ähnliche. Mhm. Ja, du lachst, aber so ist es. Also, ich meine, sie wollen sowas wie hier Windows Explorer 8 Massaker, wollen sie quasi als die Hardcore-Benutzeroberfläche haben, die man aktivieren kann, wenn man denn des Wahnsinns ist. Und dann wollen sie parallel dazu halt noch so ein Ding fahren wie vereinfacht und so ähnlich wie diese Hubs, die sie eben auf Windows Mobile 7 haben. Aber auch da ist, also ich habe immer den Eindruck, wenn Microsoft was macht, oder in dem Fall jetzt konkret, wenn es um Windows geht, da fehlt so der radikale Schnitt. Also da sagt man sich, naja, wir wollen was Neues machen, aber dann nicht so krass. Also wir haben dann noch irgendwie das Alte, nehmen wir noch mit. Und dann ist immer das Problem, es gibt so zwei Welten und das ist wie mit den ersten Touch-Devices von Microsoft. Ich habe damals noch so einen Pocket-PC gekauft, konnte man schön mit Stift. Damals war das noch toll, da gab es auf Apple nichts Gescheites. Da gab es Apple Newton irgendwann, das war davor und danach hat Apple jahrelang nichts gemacht in dem Zusammenhang und die Geräte waren tatsächlich ganz nützlich. Und irgendwann haben die auch angefangen, dann mit mehr Touch zu arbeiten, also Sachen für Fingerbedienung anzubieten. Aber sobald man Einstellungen nutzen wollte, brauchte man immer noch diesen Stylus, der am Gerät dran war. Und das ist halt das, wo ich auch glaube, wo ein iPhone oder ein iPad oder so einen großen Erfolg hatte. Es war zum ersten Mal komplett das gesamte Betriebssystem völlig bedienbar, ohne irgendwo ein weiteres Zusatzgerät. Man konnte es einfach mit dem Finger machen. Alles war groß genug und so weiter. Und so ist es bei Windows 8 jetzt irgendwie für mich so ein klein wenig. Da ist wieder ein Teil, ist so, dass man es ganz cool bedienen kann, übersichtlich, schnell alles. Und dann ist wieder dieser andere Teil, den man aber auch braucht, wo irgendwie alles wie früher ist.
Ja, ich schätze.
Und das finde ich einfach so
konsequent. Ja, finde ich auch scheiße. Aber ich glaub, Microsoft hat das Problem, dass sie halt tatsächlich 90%, wie sagt man, Einschaltquote haben. Ne?
Also, ja, dann verstehe ich aber halt natürlich nicht, warum sie hingehen und müssen das dann so, machen dann so eine hippe Oberfläche für die Leute, die es dann eh nicht nutzen wollen. Also ich habe den Eindruck, immer wenn die mit sowas anfangen, damals ging es ja los hier unter XP.
Vielleicht sollten sie einen kompletten Cut machen und sagen, wir machen jetzt ein neues Windows.
Ja.
Und nehmen aber das alte, wie heißt es aktuelle, 7?
Minus 7 ist aktuell,
ja. Nee, lassen das so, wie es ist, ziehen aber den Support weiter und machen parallel dazu ein komplett neues. Ohne Kernel, ohne Registry. Ohne Kernel geht
gar nicht. Man kann sagen, ohne Kernel macht irgendwie nicht viel Sinn.
Ja, ich bin kein Techniker, aber sie wollten ja irgendwie mal den komplett neu schreiben, ne? Oder sowas. Haben sie auch nicht gemacht. Also,
sie haben ja jahrelang das Problem gehabt, dass sie irgendwie altes Zeug mitgenommen haben und sowas, bis heute noch genauso das Gleiche
ist, was aus 95 kommt. Sie werden quasi die Registry los, die DLLs los und all diesen Kram und bauen darauf parallel zu ihrem alten, weil das Ding ist halt tatsächlich, Firmen hängen davon ab.
Ja, Firmen hängen ganz klar davon ab, aber ich glaube trotzdem, dass sie es nicht hinkriegen, eine komplett neue Usability hinzukriegen, die irgendwie cool funktioniert, indem sie auf dem alten Ding aufbauen. Ja, also sie müssen, da gebe ich dir völlig recht, sie müssen einfach mal einen richtig knallharten Schritt machen. Das ist das, was ich an Apple immer so mag, die sagen dann halt, ja okay, ist jetzt irgendwie vielleicht für den einen oder anderen blöd, aber es funktioniert jetzt so, fertig.
Ja.
Das ist natürlich für Business-User tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es gibt halt einfach auf macOS nicht so viele Anwendungen, die da aufbauen, die jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr kritisch sind.
Final Cut war ganz groß.
Ja, das habe ich nicht so mitgekriegt. Ich glaube, da gab es irgendwie ein bisschen Aufschrei in der Community.
Ja, sie sind halt jetzt mit Final Cut 10 gekommen, ne? Und das unter anderem, also es ist wirklich gut. Ich kenne mich nicht so sonderlich mit Videoschnittsoftware aus, aber es soll ganz gut sein. Ne? Das Problem ist, man kann keine alten Final Cut 9 oder 8 oder irgendwas, was auch immer davor war, Projekte mehr öffnen, was so auch nicht so schlimm wäre, würden professionelle Firmen noch eine Lizenz für das alte Final Cut kaufen können. Konnten sie aber nicht. Sie mussten das neue Final Cut kaufen, wenn sie eine neue Lizenz wollten. Und hatten dann effektiv zwei Plattformen in der Firma. Die älteren Mitarbeiter mit einer alten Lizenz und die neuen mit der neuen Lizenz von Final Cut 10, die aber die alten Projekte von den anderen nicht aufmachen kann.
Na okay, das ist natürlich wirklich extrem.
Sie sind entgegengekommen, ein klein wenig, und sagten, glaube ich, relativ spät als Reaktion, ich glaube wirklich ein, zwei Wochen danach, dass ihr doch noch Restposten von Final Cut, was auch immer, was davor war, ich glaube, sie haben einen relativ großen Sprung gemacht. Ich glaube, es war nicht 9. Bin mir nicht sicher. Dass man die da noch kaufen könnte. Und ich glaube, da gab es einen ziemlichen Run auf diese Dinger. Tatsächlich aber war es wirklich nicht schlecht. Das Final Cut Zero ist nicht schlecht. Tatsächlich, ich würde es mir kaufen, wenn ich irgendwie Videoschnitt machen müsste.
Ja, wenn ich irgendwie Ahnung
und für mich wäre es überhaupt kein Problem, weil ich keine alten Projekte habe. Und auch kein altes Vorwissen über die, weil sie haben tatsächlich wohl irgendwas an der ganzen UI geschraubt. Ja, aber sie haben einen großen Cut gemacht. Haben das nicht ganz clever gemanagt, aber...
Nicht ganz clever, hast du jetzt schon gesagt. Also ist voll in die Hose
ziemlich
gegangen,
würde ich sagen. Ziemlich einiges in die Hose gegangen, ja.
Ja. Naja, gut, kommt auch mal vor, würde ich sagen.
Ja, dann...
Ja. Naja, solange sie wieder in den Griff kriegen, passt es ja.
Es ist aus den News raus, also ja. Hat sich's wohl gegessen.
Naja, so ist ja meistens, ne?
Ja.
Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was im Max-Bereich?
Inkonsistente Gesten?
Also Touch. Ja, was mich da ein bisschen aufregt, ist tatsächlich, man hat manchmal, kann man Dinge tun in bestimmten Programmen, die in anderen Programmen nicht gehen. Also warum zum Beispiel wenn man sich im Safari daran gewöhnt hat, mit zwei Fingern vor und zurück durch die Seiten zu gehen, durch die History zu gehen, kann man das in anderen Programmen nicht. Warum kann ich nicht in iTunes mit zwei Fingern hingehen im Store und kann sagen, hey, ich war gerade auf der Seite davor, da möchte ich jetzt wieder hin?
Das macht tatsächlich keinen Sinn.
Es ist für mich einfach...
Dass es nicht geht.
Ja, also ich verstehe es nicht. Es kann ja nicht so schwer sein. Also es gibt in dem Moment auch keine andere Funktion, die mit diesen zwei Fingern jetzt unbedingt ausgelöst werden müsste. Von daher wäre das irgendwie schön. Also das ist einfach so ein Ding. Klar gibt es so ein paar Third-Party-Apps, die das noch nicht unterstützen. Aber gerade so bei den Apple-eigenen Dingen hätte ich schon erwartet, irgendwie jetzt, dass man hingeht und sagt, naja, es gibt hier jetzt mehr Multitouch-Geräte und es wird viel mehr gepusht. Dann möchte ich auch irgendwie, dass meine Apps das unterstützen. Also, dass ich da irgendwas Sinnvolles mit machen kann. Und klar, das Scrollen geht überall und so, aber es gibt so ein paar Sachen, die, man weiß ja, also gerade so, wenn es um mehr als zwei Fingerbedienungen geht, dann passiert da irgendwie nichts mehr.
Verstehe ich auch nicht. Also, speziell war ja, ich glaube, iTunes wurde ja neu geschrieben, gell?
iTunes ist mit 10.5, ne, was haben wir da momentan für eine Version?
10.5, 10.6? Ich weiß es nicht. Mit der aktuellen?
Ja, also es wurde vor ein paar Versionen wurde da viel geändert am Code.
Ja, ich glaube, sie haben es komplett neu geschrieben.
Ich weiß nicht, wann sie es zum letzten Mal komplett
neu geschrieben haben. Das ist jetzt eine 64-Bit-Coco.
Ja, das wurde ja auch Zeit. Also genau, zu Lion, zum Release von Lion haben sie es neu gemacht. Ja. Oder kurz vorher mit der ganzen genau, da haben sie es neu gemacht gehabt, ja. Ja, also keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, weiß ich nicht, ja. Aber ich glaube, das war es soweit zum Max, was wir zu sagen haben, oder?
Ja.
Ja, also was jetzt auch noch ganz interessant ist natürlich, jetzt ist hier, hängt so ein bisschen damit zusammen mit den ganzen Touchgeräten, Amazon Tablet soll demnächst kommen. Sind Gerüchte. Und was natürlich
und immer soll noch, ein bisschen cool sein.
Ja, warten wir es mal ab. Warten wir es wirklich mal ab. Also mal gucken, ich traue Amazon natürlich zu, ich meine, die haben einen riesen Content, den sie darauf anbieten können. Ist auf jeden Fall ein Riesending. Was sie machen können. Sie könnten da natürlich mit auch Apple gefährlich werden, wenn sie es ordentlich anstellen. Aber vielleicht geht es ihnen gerade auch so wie HP, das ihnen kurz vor ihrem Mega-Erfolg einfällt. Wir machen dann doch nichts mehr mit Hardware. Also sieht man jetzt übrigens die Tage wieder, war ja hier die große Versandaktion oder beziehungsweise Verkaufsaktion geplant gestern vom HP Touchpad, 1300 Stück über notebooksbilliger.de. Und dann war ja der Shop-Ansturm ein bisschen groß, sodass jetzt heute das Ganze in eine Verlosungsaktion übergegangen ist,
wo
man sich eintragen konnte. Ja, haben 1300 kriegen sie von HP wohl geliefert und jetzt konnten sich Interessierte eintragen und konnten irgendwie dort gucken, ob sie ein Pad dann kriegen. Also die kriegen dann quasi als Gewinn das Anrecht, das Pad zu kaufen für 130 Euro plus Versandkosten. Und ich muss sagen, ich habe mich sogar auch eingetragen. Ich habe zwar null Interesse an dem Pad selbst, aber wenn man mal schaut bei eBay, für was die momentan weggehen, ist das eigentlich wieder mal so typische Marktgesetze, die da aktiv sind. 130 Euro kostet es und auf eBay gehen sie für 250 und mehr weg. Und für nichts anderes würde ich das Pad jetzt kaufen. Also einfach, um letztendlich
den Stress,
was mitzunehmen.
Gibt es obendrauf.
Ja, welchen Stress?
Ja, sich da einschreiben, verkaufen, abschicken.
Ja, also, ja, so ist halt. Also, mal gucken.
Das ist deine Zeit.
Ja, ehrlich gesagt, wenn ich das Pad kriege, vielleicht ist auch was für meine Mutter oder so, die ist noch ein bisschen internetophob, oder wie nennt man das so schön? Also, eher noch nicht in der modernen digitalen Zeitalter.
Also, genau das Richtige für eine Hardware, die keine Software-Updates
erhalten hat. Ja, das ist, aber das passt ja, ne? Also, irgendwie rein thematisch. Also, gucken wir mal.
Gut.
Ich glaube eh nicht, dass ich da so ein Ding zugeteilt bekomme.
Ja, das Amazon-Tablet. Ganz ehrlich, das wird,
glaube ich. Ja, das kostet natürlich dann auch wieder mehr. Das Interessante am HP Touchpad ist natürlich so jetzt einfach, dass es eigentlich ein Gerät ist, was 600 Euro kostet, was du für 130 bekommst, weil es halt nicht mehr supported wird. Und man weiß ja auch nicht so genau. Also HP-Chef hat ja irgendwie vor einer Woche oder so gesagt, ja, vielleicht ist irgendwie Touchpad und vor allen Dingen WebOS doch nicht so schlecht.
Ja, WebOS tatsächlich nicht so schlecht, ne?
Samsung kauft es ja nicht jetzt. Also Samsung hat ja, gab es ja Gerüchte, Samsung kauft WebOS und so, aber das ist ja jetzt vor zwei Tagen oder so, haben sie ja gesagt, nee, wir haben da kein Interesse dran. Und
sie sollten das haben.
Ja, also möglich.
Wie heißt Google?
Android.
Android. Wird dicht, sag ich dir.
Na, glaub
ich nicht. Sagt jeder.
Ich weiß nicht. Also,
die logische Schlussfolgerung.
Ja, kann ich nicht beurteilen. Also,
deshalb sage ich es dir.
Ja, genau. Warten wir es ab. Ich brauche jedenfalls keinen HP Touchpad, wenn ich das nicht bekomme, dann ist auch gut.
Die Chance ist eins, du bekommst es eh gering. Haben wir eigentlich noch tatsächlich Themen?
Ich glaube für heute, nee.
Für die erste Folge,
wer jetzt also noch nicht eingeschlafen ist bis hierhin, falls es irgendjemanden gibt, ja, dem sei gesagt, ich glaube, das war's.
Ja, also wir freuen uns auf Feedback, wenn es dann welches gibt. Vorschläge, wie man Dinge besser machen kann. Das ist tatsächlich unser erster Podcast.
Ja, ist krass, ne?
Und davon die erste Folge.
Aber es war Zeit.
Ja.
Es gibt einfach Dinge, die müssen gesagt werden. Und irgendwie in den meisten Podcasts ist mir zu wenig Meinung.
Wir müssen uns noch in Rage reden, die nächsten Folgen. Ja. Über die nächsten Folgen
hinweg. Ich glaube auch.
Wir waren noch ziemlich ruhig hier.
Ja, also sucht Themen, spannende, ja. Über die wir uns ein bisschen hier auseinandersetzen können.
Und?
Ich hoffe, es passiert auch einiges.
Ein Themenfeld, was ich gerne ansprechen möchte, in Zukunft mehr, ist tatsächlich das Entwickeln von Spielen.
Absolut. Ist natürlich jetzt ein bisschen kurz gekommen, werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo ich ziemlich sicher bin, dass egal wie viele uns jetzt dieses Mal gehört haben, auch wenn es keiner war, wir trotzdem eine machen werden.
Ja. Es gibt interessante Engines, über die man reden kann.
Genau.
Wie gesagt, wir entwickeln Spiele und da gibt es sicherlich das eine oder andere zu erzählen.
Gut, die sind jetzt aktuell gerade nicht unbedingt mit vielen Engines, aber ist auf jeden Fall spannend, was man da machen kann.
Ja.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's.
Schön war's.
Tja, schön war's. Uns hat's Spaß gemacht. Wir hoffen, denen, die bis hier durchgehalten haben, auch. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal.
Ja.
Ach ja, und eine Sache vielleicht noch am Ende. Wir posten natürlich alle möglichen Links, über die wir geredet haben, irgendwo auf unserer Website, auch bei der es sich übrigens immer lohnt, mal vorbeizuschauen. gamesandmax.de ist die Seite. Da wird es immer wieder mal Updates geben und da könnt ihr auch mal, wenn jetzt gerade keine neue Folge erschienen ist, vielleicht das ein oder andere an netten Link aus der Welt des Webs und der Games und der Max finden. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, ist ein Blog.
Klar. Mein erstes Blog.
Das ist dieses lustige Ding, wo man ab und zu auch mal seine Meinung oder lustige Sachen posten kann. Da gibt es mit Sicherheit immer Infos zum Podcast und wir werkeln jetzt momentan gerade noch so ein bisschen daran, dass wir unseren Podcast dann, nachdem wir den jetzt mal aufgenommen haben, auch auf iTunes bringen. Dann denke ich, geht das alles einen ganz guten Weg.
Ja.
Ja, also lasst uns auf jeden Fall wissen, ob euch das Spaß gemacht hat, ob euch das keinen Spaß gemacht hat und wenn ja, warum. Und dann überlegen wir uns, ob uns das interessiert oder nicht.
Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.